Ja, hallo. Legst du dich dahin, bitte?
Hallo, Frau.
Ja. Esmeralda, mein Name.
Ja.
Kommst du?
Ja, Moment mal. Also
ausziehen.
Okay.
Ja.
Auch die.
Ja.
Auch das Höschen?
Auch Schlüpfer runter.
Okay,
ja.
Okay.
So, jetzt hier hinlegen. So.
Ja, Frau, wie heißen Sie nochmal?
Esmeralda.
Esmeralda, ich bin so verspannt in letzter Zeit.
Und ja.
Ich fühle mich so auch von mir selbst disconnected,
ja.
Sag ich mal.
Ja.
Können Sie da mir vielleicht eine...
Ja, gar kein Problem.
Okay.
Und legen Sie sich da hin.
Okay.
Ich habe eine sinnliche Massage für
sinnlich.
Sie vorbereitet.
Oh, sinnlich?
Ja, sinnlich. Mit einer Ekstase. Mhm. Ekstasis. Legen Sie. Und hier, ja, jetzt.
Okay.
Jetzt hier. Achtung. Und. Ist das. Ist gut? Gut, ja?
Frau Mirinda, ich. Ah, das
ja,
spannt ein bisschen. Es spannt
noch
eigentlich.
Mal. Ja, vielleicht hier noch ein bisschen.
Au!
Können Sie ein bisschen noch sich vielleicht sich drehen?
Wohin?
Soll ich Musik anmachen? Hier eine schöne Musik aus meiner Heimat. Hier. Und jetzt noch hier. Ich habe eine Spezialität vorbereitet für Sie. Hier.
Was ist das denn jetzt? Nein! Au!
Hier.
Au! Nein, nicht! Au!
Eine sinnliche Massage. Mit
so
meiner selbst entwickelt.
Und das ist jetzt sinnlich? Au!
Das ist die. Ja. Fühlen Sie die Ekstase in sich?
Ja, ich fühle einen Druck und einen Stich, der zieht sich
sehr
von...
gut.
Oh.
Sehr gut. Sind Sie ekstatisch schon? Sind Sie vorbereitet jetzt schon für den nächsten Schritt? Ich bringe jetzt.
Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich lieber.
Wie gefällt Ihnen die Musik? Soll ich etwas anderes anmachen vielleicht?
Haben Sie irgendwie Obertongesänge zufällig?
Nein.
Die bringen mich immer in Stimmung.
Nein, ich habe...
Vielleicht stimmt einfach das Umfeld hier auch nicht so.
Na, jetzt haben Sie sich nicht so, Frau, sowieso. Hier, vielleicht mache ich eine andere Radiosender an.
Okay.
Vielleicht etwas Kultur.
Aber nehmen Sie bitte das Bügeleisen wieder von meiner Schulter. Das ist auch
Bügeleisen
auch
bleibt, wo es ist.
Aber das ist heiß, Frau Miranda.
Das ist Hot Stone Massage. Und vielleicht haben Sie Lust auf ein bisschen Kultur? Ein bisschen Kulturradio? Jetzt?
Ja. Habe ich eine Wahl?
Nein. Bitteschön, hier kommt die Sendung, eine Lieblingssendung von meinem Lieblingssender Radio Zeta. Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
So, also jetzt erstmal hier. On. Off. On. Off.
Ja, Sie kommen schon noch off. Rein.
On, und off.
Ich hab's Ihnen ja erklärt, wie das geht mit der...
Solo?
Ja.
Oh, jetzt war ich weg kurz. Hallo, wir sind ja schon auf Sendung, sehe ich gerade. Hier ist ja ein rotes Licht.
Ja.
Das kündet davon, dass wir uns in die Sendung hineingeschmuggelt haben.
Dass wir in dem Radio-Z jetzt drin sind. Das haben Sie sehr gut hinbekommen, Frau Meisendraht. Mhm. Sie haben sich ja heute darum gekümmert, dass die Technik flutscht, sagt man bei uns, die Baby-Boomers.
Ja, richtig, die Technik flutscht. Ich bin diesmal fest im Sattel, denn ich habe einen Fernkurs besucht bei einem Rapper, der mir gezeigt hat, wie ich Erfolg haben kann.
Ich dachte, bei Frau Humpe waren Sie.
Ja, Frau Humpe hat ja auch ein Pseudonym.
Ja.
Nicht wahr? Sie heißt Big... Wie ist sie noch gleich?
Big Humpe.
Big Humpe. Ja, richtig.
Big Humpe Cool J. Heißt sie in ihrem Privatleben.
Big Mama so, auch.
Und
manchmal
macht da interessante Technik-Workshops. Bei ihr habe ich ja das Moderieren gelernt. Bei Frau Humpe oder Hunke, ich weiß gar nicht mehr genau. Da haben sie mich hingeschickt.
Ja.
Das war sehr, sehr teuer.
Ja.
Aber hat dafür auch gar nicht so viel gebracht.
Ja, man kriegt wöchentlich einen Videocall von Big Humpe.
Ja.
Die einem dann ein bisschen coachen tut.
Und das Programm heißt wie? Ich mach dich.
Nein, heißt. Nee, heißt.
Oder ich fitte dich.
Das Programm heißt.
Fit dich selber. Fit dich ins Knie wäre auch gut.
Ja, das stimmt, das sollten wir vielleicht mal.
Ich fitte, du fittest, wir fitten.
Genau, oder ich fitte deine Mutter zum Beispiel.
Das ist auch sehr gut.
Das Programm heißt Beta-Blocker.
Ah, Beta-Blocker.
Ja, weil man quasi nur die Betas aussortiert. Fit mit Big Mama kann man auch hier an der Stelle mal unverblümt auch mal ins Mikrofon hineinsprechen. Ein super Workshop, den es gar nicht gibt.
Wo gab's den? Nicht?
Den gibt's nicht im Internet drin.
Ah, toll.
Ja, und nur über WhatsApp.
Ja.
Und anderen Plattformen, die es auch gibt. So.
Aber sie ist jetzt sehr in Kritik geraten, denn ihr Fitness-Workshop, der im Internet drin ist, der wurde von investigativen Journalisten besucht und als Gehirnwäscheseminar herausgefunden. Das war der letzte große Aufreger letzten Monat.
Den wir verpasst haben, nicht wahr? Weil wir die Sendung zu spät...
Wir haben eine sehr schöne Sendung vom Radio Z Sommerfest gesendet.
Ja, richtig.
Und deswegen haben wir einen Monat nicht reden können miteinander.
Ja.
Schade.
Schade. Und jetzt sind wir frisch von der Leber, free from the liver weg, sind wir wieder auf Sendung und haben heute auch ein schönes Thema mitgebracht für die Zuhörerinnen
erstmal
und Zuhörerinnen.
Willkommen zu Eisenbahn und Meisendraht auf Radio Z. Sie sind genau richtig hier. Es ist Sonntag. Es ist kurz nach 16 Uhr und freuen Sie sich auf Literatur aus der Region. Fair angebaut und gehandelt. Also Fair Trade
für eine bessere
sozusagen.
Welt.
Genau. Heute geht es, Sie wollten was sagen.
Ja, ich habe das Thema diesmal vorbereitet. Sie haben mir allerdings den Vorbereitungszettel gleich aus der Hand gerissen.
Ja.
Das ist eine Gemeinheit, die ich nicht auf mir sitzen lassen kann, aber ich kann das auch auswendig, weil ich bin professionelle Moderatorin.
Ich bin sehr gut vorbereitet.
Ja, sehr schön, Sie haben meinen Zettel. Es geht um Ekstase.
Ja, das kommt aus dem Griechischen. Ekstasis, das außer sich geraten, die Verzückung.
Richtig. Also Sie sehen schon in der Definition, die Sie gerade vorgelesen haben, es geht zum einen...
Das habe ich alles recherchiert.
Ja.
Das kommt übrigens von Exhistastai. Oder eigentlich Exhistastai.
Ist das mit TH geschrieben?
Das ist mit einem Theta.
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 Theta, das ist auch lecker mit Oliven und Weinblättern.
Theta, der griechische Buchstabe.
Ja. Theta.
Für meine guten Freunde.
Ja. Entschuldigung, Herr Eisenbart.
Dafür haben Sie heute die Texte vorbereitet.
Ja, richtig.
Ich habe die Sendung vorbereitet, habe mir griechische Namen und Käsesorten aus dem Internet gezogen und Sie haben die Texte diesmal und Sie müssen heute durch die Texte leiten. Da bin ich auch sehr gespannt darauf. Ich gerate außer mir
fast. Ja, eben. Also sie sehen außer sich geraten, kann man ja zum Beispiel vor Wut, nicht wahr? Ja. Zum Beispiel, wenn sie jetzt zum Beispiel anfangen würden zu essen.
Ja, das geht nicht.
Das wäre im Radio ein Affront, dann würde ich außer mich geraten. Das wäre Ekstasia. Oder eben vor Freude, nicht wahr? Ja. Also wenn ich zum Beispiel jetzt essen würde, ich habe einen großen Hunger.
Wollen Sie eine Erdbeere vielleicht? Die wurden uns hier von einer freundlichen Kollegin.
Also eine Erdbeere, wenn ich die jetzt esse, sie ist rot, sie duftet ganz herrlich, dann gerate ich in Ekstase über dieses leckere Geschenk, was mir hier dargeboten wurde.
Ja, machen Sie das mal vor jetzt. Ja, naja, also das ist ja, also das ganze, die Soße läuft ja über Ihren Bart, das ist nicht schön.
Herr Eisenbart, wir müssen zum Thema kommen. Also Ekstase, was würden Sie spontan mit Ekstase verbinden, wenn ich Ihnen dieses Wort so vorwerfe?
Ich würde mal sagen, und da kommen wir, glaube ich, auch zum Thema, das uns alle in meinem Alter momentan sehr interessiert, Woodstock. Würde ich sagen. Ein Rockkonzert, die Ekstase, die Leute gehen dahin und berauschen sich mit Substanzen.
Ja, also da haben wir
und geraten dann außer sich.
Richtig, also wir haben da ja
weil da steht dann oben der Musiker, der ein großer Held ist und die Leute stehen da und sagen, hoppla, das ist aber schön.
Also das wäre so ein Thema Musik und Ekstase und Drogen und Ekstase, das hier bei Woodstock, wir haben ja vor 50 Jahren dieses große Festival gehabt, wo ja auch andere sagen würden, ja, das war auch das Ende der Bewegung.
Ja.
Sie sind ja alt genug, um das erlebt zu haben, Herr Eisenbart. Wie haben Sie denn aus Ihrem kleinen Zimmerchen heraus Woodstock erlebt?
Das würde ich Ihnen gerne erzählen.
Ja.
Wollen wir zuerst einen Text hören?
Ja, wir hören den ersten Text des heutigen Tages oder der heutigen Sendung von Matt S. Bakowski.
Oh ja.
Ja, der hat uns einen schönen Text eingesendet und den hören wir jetzt als Einstimmung.
Ja, irgendwann ist man mittendrin in der Ekstase. Wie das eine Mal, als ich im Stadtpark chillte, leicht hypomanisch drauf. Hypomanie, das ist die Vorstufe der Manie, sehr verbreitet in den USA, da viele der ersten Einwanderer verrückt genug waren, um eine lange, risikovolle Reise auf sich zu nehmen. In der Hypomanie ist man sehr selbstbewusst, gut gelaunt, risikobereit, kann aber noch klarer denken als in einer voll ausgewachsenen Manie. Auf jeden Fall war ich da auf einer der blauen Liegen aus Metall am Stadtparksee gelegen und lauschte die Musik vom Parkcafé. Ich trug eine Sonnenbrille, obwohl Nacht war. Irgendwann bekam ich Lust, ins Parkcafé zu gehen. Da war irgend so eine Soft-Porno-Meets-Techno-Veranstaltung. Ich ging also selbstbewusst auf die Türsteher zu und der Alpha meinte, dass ich ihm zu cool wäre mit der Sonnenbrille. Da nahm ich die Brille ab, schaute ihm in die Augen. Er meinte, schon besser. Ich fragte, ob es keine Möglichkeit gäbe, dass ich heute reinkomme. Ich trug eine Lederjacke und ein T-Shirt namens Kleberuniversum, dessen Abbildung wie Spermaflecken aussah. Dazu eine enge schwarze Jeans. Er schaute mich an und meinte, pack die Sonnenbrille in die Hosentasche und du kannst rein. Und so kam ich auf diese Party namens Club Bizarre. Innen schaute ich mich erstmal um. Geil aussehende Menschen überall und ich war mittendrin. Ich ging auf Toilette und machte erstmal Atemübungen. Eigentlich zum Relaxen. Doch irgendwann geriet ich in Ekstase. High vom Sauerstoff. Ich ging raus, strahlend, und die Leute wichen mir aus. Der Barkeeper kam sofort zu mir und nahm die Bestellung eines Red Bulls auf. Das Portemonnaie hielt ich zitternd in der Hand und der Barmann musste die Münzen selbst rausnehmen. Ich stand unter Strom. Ich ging in den leeren Bereich mit vielen Sitzgelegenheiten und auf dem Weg dahin fasste mir jemand an den Hintern. So eine Party war das. Auf einem sehr bequemen Sofa setzte ich die Atemübungen fort. Weiterhin, weit, weit oben. Über mir waren Fernseher mit Softpornos. Die betrachtete ich ein wenig zum reinhauenden Technobeat. Während ich da so offenen Ekstase grinsend dasaß, beobachtete mich eine hübsche Frau. Ich hatte kein Interesse, sie anzusprechen, war mein Zustand doch schon hoch genug. Sie beobachtete mich weiter, traute sich wohl nicht. Da kam eine Frau mit Cowboyhut und setzte sich zu mir. Sie sah gut aus, sagte Hallo und ich fragte, was sie sucht. Sie sagte, wie Frauen nun mal sind, ich suche meine Freunde. Ich lachte. Irgendwann am nächsten Morgen genoss ich weiterhin die Ekstase und fragte mich, wie lange sie anhalten würde. Für ein paar Tage blieb sie. Die Hypomanie blieb noch einige Wochen und schwenkte dann um. Was bleibt, sind schöne Erinnerungen und eine Geschichte, die ich dir erzählen kann.
Also, wir hatten ja nicht nur vor kurzem die Mondlandung, die wir gefeiert haben als, ja, als ekstatisches
das
Event.
Das weiß ich auch noch, wie das war mit der Mondlandung.
Aber ich wollte über Woodstock reden, denn sie haben da bestimmt auch vor ihrem Fernsehschüssel gesessen und haben die Sachen empfangen, die ja, da live...
Am Fernsehen.
Fernsehen.
Ja, am Fernsehen. Das haben sie vielleicht mit ihren, ich weiß nicht, wie alt sie da waren, aber so ein kleiner Dreikäsehof, da waren sie vor dem Fernseher gesessen, ja, und haben sich gedacht... sowas. Das gibt's ja gar nicht, dass das im Fernsehen ist.
Ja, Herr Eisenbart, und was haben Sie gemacht?
Ja, ich war da.
Sie waren auf Woodstock?
Ich war da.
Sie waren da, als Jimi Hendrix...
Ich war ein junger Spund.
Ja.
Mit meinen, muss ich kurz überlegen, 35 Jahren.
Ja.
Da, also habe ich so lange Haare gehabt, so ungefähr hüftlange Haare.
Nein.
Ja, natürlich. Da bin ich dann bei Woodstock hingegangen, einfach so, und habe den Herrgott einen lieben Mann sein lassen.
Und wie war da die Stimmung so
toll,
vor Ort?
Toll.
Haben Sie irgendwie eine lustige Anekdote vielleicht von der Zeit, was dort vorgefallen ist?
Also ich muss sagen, ich weiß nicht mehr viel.
Aha.
Das ist natürlich der Zeit geschuldet, die mittlerweile ins Land gestrichen ist.
Mhm.
Natürlich auch, weil gewisse Substanzen im Spiel waren.
Nein.
Das möchte ich jetzt nicht.
Eisenbart.
Also verhehlen.
Haben Sie da eventuell an diesem braunen Arsch
Da möchte ich jetzt nicht drüber reden.
Nicht?
Vielleicht später.
Aber das würde sehr gut zu unserer Sendung passen. Es geht um Ekstase und da ist Rausch und Droge natürlich immer mit von der Partie.
Sie verwechseln jetzt Rausch und Rauch. Da müssen wir nachher nochmal drüber reden.
Nein, aber ich habe in meinen Recherchen gelesen, dass da von...
Also,
es gibt ja auch eine Droge, die Ecstasy heißt.
Richtig.
Die wird ja auch zu Techno-Musik zum Beispiel.
Ja.
Da ist ja auch wieder die Verbindung...
XTC. Oder LSD.
Oder Fliegenpilze.
Oder andere Sachen.
Und Sie Kaffee? Haben... Also Sie waren auf... Woodstock, dem ekstatischen Festival.
Das war ganz toll damals, wie ich mit meinem alten Auto, wir waren ja damals, ich konnte mir da ja mein erstes Auto leisten, das habe ich komplett, also ich habe meine Steine da verkauft.
Steine?
Ja, Sie wissen ja, meine Jugend, die bestand hauptsächlich aus Steinen, dem Handeln mit Steinen, dem Essen von Steinen.
Ja.
Sie wissen das, Kriegsgeneration. Und ich habe dann meine schönsten Steine für mein erstes Auto eingetauscht und bin dann mit diesem Auto dorthin.
Sie sind nach Amerika gefahren mit dem Auto.
Auf dem Sattel hatte ich so meine ganzen Ersparnisse, hatte ich unter dem Sattel, habe ich die festgezurrt und hinten auf dem Gepäckträger hatte ich dann meinen Rucksack mit den ganzen...
Im Auto.
Das war ganz toll, dass ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, der Sommer 1969, das war vielleicht etwas, das war ganz toll. Schade, dass Sie nicht dabei waren, sonst könnten Sie jetzt Augen machen. Also sie machen jetzt ja. Also
ich mach ein bisschen Augen. Ich bin...
das war ganz toll. Also das,
und,
das
und
muss
welche
ich schon sagen.
Bands fanden Sie da am spannendsten in diesem Reigen? Die wichtigsten versammelt.
Da müssen Sie mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Aber ich glaube, wir kommen im Laufe der Sendung nochmal darauf zu sprechen.
Gehen wir nochmal ein bisschen zurück in die Kulturgeschichte vielleicht.
Ja.
Wir haben ja Ekstase als Kulturpraktik.
Worüber wollen Sie denn reden?
Ja, Sie haben meinen Zettel, ich weiß. Ich weiß auch nicht, was draufsteht mehr. Ich hatte, glaube ich, etwas zum Thema Dionysos-Kult aufgeschrieben. Was können Sie mir denn zum Thema Dionysos-Kult vielleicht erzählen? Sie haben sich ja, Sie haben ja Literaturgeschichte und so weiter. Was hat es denn mit diesem Dionysos-Kult, der ja auch mit dem ekstatischen Feiern verwoben ist, auf sich, Herr Eisenbart?
Ja, also das ist...
Seien Sie mein Experte heute.
Das ist so.
Ja.
Am besten bekannt sind die Mythen und Rüten, Mieten und Riten des thebanischen Dionysos-Kultes. Aha, das ist hochinteressant. Wo haben Sie das denn her?
Aus Wikipedia.
Und Zeus auch Jupiter genannt, in der römischen, in Stiergestalt und Semele.
Aber was ist denn nun Dionysos? Für was steht der, Herr Eisenbart? Sie müssen doch was wissen. Sie sind doch hier unser Fachmann für solche.
Also das war so. Der Dionysos war in dem Oberschenkel vom Zeus eingesperrt, weil seine Mutter leider gestorben ist. Und da hat sie gesagt, bitte, jetzt wohnst du bei Papa. Und Dionysos ist immer weggelaufen, deswegen hat der Papa von ihm, der Zeus, hat einen Faden genommen und hat ihn in seinen Schenkel hineingenäht.
In den Schenkel hinein?
Ja, da hat er sich gedacht, ja, der Bub braucht ein bisschen Auslauf.
Mhm.
Und dann ist der Zeus so losgelaufen und der Bub ist halt im Schenkel auch mitgerannt. Und das ist der Dionysos-Kult.
Aber nein, aber was hat das dann mit Ekstase zu tun? Ja, nein, Herr Eisenbart, was hat das denn mit Ekstase zu tun? Ich will was hören von den Griechen, von den Feta-Käse im Weinblatt, von dem gewürzten Wein, die da verspien haben. Und ich würde gerne ein bisschen mehr in die griechische Feier der Ekstase eintauchen. Können Sie da nicht ein bisschen
Euripides
erzählen? Euripides, ja, was ist mit Euripides?
Der steht hier.
Ach, Herr Eisenbart, das ist doch furchtbar.
Sie, ja, wollen wir einen Text hören?
Wir hören einen Text von Arabella Block.
Ja, ja, gerne.
Ja.
Das sind drei Texte. Es ist ein Triptychon.
Triptychon von Arabella Block.
Ein
griechisches Gedicht. Sie gehen bitte mal kurz in sich und versuchen, Substanzielles aus Ihrem Kopf herauszuschneiden, nicht aus Ihrem Schenkel wieder.
Er kommt nach Hause, zieht das Jackett aus, holt sich ein Bier aus dem Kühlschrank und Chips und lässt sich schwer in den Drehstuhl fallen. Ein tiefer, langer Schluck, während der Computer hochfährt. Unglaublich, murmelt er, während er das Angebot an Filmen überfliegt, auf der Suche nach dem Richtigen. Unglaublich, weil ihm einfällt, was sein Vater ihm neulich erzählte, dass er in einem Rohbau gezeugt worden war, auf einem Stück Pappe und einem Schal. Frucht einer spontanen Erregung auf dem Heimweg vom Kino. Kichern beim Klettern über den Bauzaun. Er schüttelt den Kopf, nippt am Bier, dimmt das Licht, entscheidet sich für ein Video, ein Gangbang auf einer Yacht, und drückt Start. Unglaublich, wiederholt er in Gedanken. Ein Rohbau, und das im November. Holt seinen Schwanz raus und legt los. Nervös scrollt sie durch die Seiten. Ob das mit dem Einlauf echt sein muss? Konzentriert studiert sie die Körper, steht auf, geht zum Spiegel am Schrank, drückt das Kreuz durch, wie sie es gesehen hat. Ja, das sieht schon sehr geil aus. Irgendwo hat sie gelesen, als Frau beim Analsex zu kommen, ohne dass der Mann stimuliert, sei das ultimative Zeichen ihrer sexuellen Freiheit. Frei ist sie jedenfalls. Anders als ihre Mutter, deren Schritte sie draußen im Flur hört. Mama hat ja ihr Leben lang allenfalls Missionarstellung gekannt. Wetten das? Und vermutlich im Dunkeln. War vermutlich auch besser. Sie war ja nicht mal rasiert. Ein letzter Blick auf die Filme. Nein, sie zog das jetzt durch. Probeweise imitiert sie das Stöhnen. Es klopft.
Ist alles gut, mein Schätzchen?
Ja, Mama, ruft sie und fährt rasch den PC herunter. Er beeilt sich, nach Hause zu kommen, wirft den Schulranzen in die Ecke und zerrt sich die Hose auf. Er kommt fast sofort, noch im Stehen. Für das zweite Mal nimmt er sich Zeit, zieht die Jeans aus, legt sich aufs Bett und denkt an die Bilder, die Jonas ihm neulich gezeigt hat. Der hat einen großen Bruder, der sich im Internet auskennt. Der hat sogar Filme mit Hunden. Allerdings tun ihm da die Tiere irgendwie leid. Lieber mag er die Frau, die ihre Brüste so knetet, dass man meint, sie gehen kaputt. Langsam beginnt er zu reiben. Lange hat er geglaubt, in ihrem Mund das wäre eine Bratwurst. Seltsam nur, dass sie beim Essen so dermaßen sabbert und stöhnt. Inzwischen kennt er sich aus. Nur macht er sich Sorgen, falls es mal in echt passiert, ob er es dann auch schaffen wird, so doll zu schwitzen.
So, Herr Eisenbart.
Ja.
Ja, sind Sie jetzt wieder da und jetzt im Besitz Ihrer geistigen Kräfte? Wir wollen über Ekstase sprechen und ich würde gerne am Ende hier hüpfend wie ein Satyr aus der Tür herausspringen können. Momentan sitze ich...
Aus dieser Tür?
Aus dieser Tür würde ich gerne wie ein Satyr herausspringen, ja. Herr Eisenbart.
Ja.
Also wir haben jetzt die Griechen besprochen, nicht wahr? Sie haben uns schön erklärt... Wo Dionysos herkommt.
Bei Euripides.
Bei Euripides. Es geht um Satyrenspiele natürlich, nicht wahr? Die gefeiert wurden, wo Menschen auf Haufen lagen und dann korpulierten zum Beispiel.
Genau. In Woodstock war das.
Herr Eisenbach, in Woodstock. Was waren denn da für Satyren in Woodstock?
Da waren die Leute auf einem Haufen gelegen und haben halt Wein getrunken und haben sich mit Trauben füttern lassen. Das war ganz toll in Woodstock. Das glauben Sie mir wieder nicht, dass ich in Woodstock war. Aber ich war's.
Also,
ich kann sogar beweisen.
Entschuldigung, können wir vielleicht beim...
Wollen Sie auch ein Stück Kuchen?
Nein, ich will kein Stück Kuchen. Ich will über Ekstase sprechen. Ekstase hatten wir jetzt aus Griechenland. Wie sieht es denn in anderen Kulturkreisen aus?
Ja.
Was für ekstatische Praktiken oder womit wird die Ekstase so verbunden im allgemeinen kulturellen Kontext?
Ja, das ist ja... Also, es ist ein weiterer griechischer Begriff damit verbunden.
Ja?
Der Hedonismus nämlich.
Ah.
Wo die Jugendlichen...
Die Hedonier.
Aus Hedon.
Ja.
Aus der griechischen Stadt in Griechenland.
Ja.
Hedon. Die sind da hingegangen, die Jugendlichen, und haben nicht etwa die Kirche besucht oder sind einer Ausbildungsstelle nachgereist oder haben gesagt, ich möchte jetzt was machen mit meinem Leben, sondern die haben gesagt, ja, nix. Ich möchte lieber Spaß haben.
Mhm.
Und dann wurde diese Stadt auch vernichtet.
Mhm.
Vom lieben Gott.
Ach so, weil?
Weil das dazu ging wie Sodom und Gomorra.
Wie in Woodstock.
Ein bisschen wie in Woodstock.
Also,
da kommen die Jugendlichen hin mit ihren Autos und stellen die da hin. Da gab es ja gar nicht so viele Parkplätze.
Das stimmt, ist ja
schon mal das Erste gewesen. Ich komme da hin und finde schon keinen Parkplatz.
Also nach Hedon?
Ja, nach Woodstock.
Ach
können
so,
Sie
nach
sich
Woodstock.
Das vorstellen?
Okay, also Sie waren mit
Ihren... Die Autos, die standen bis zur Autobahnabfahrt, standen die Autos, weil es gar nicht so viele Parkplätze gab.
In Woodstock?
Ja, was ist denn das für ein Fest?
Aber Sie waren mit dem Auto da.
Ja.
Haben Sie das nicht auch ein bisschen als schwierig empfunden, so klimatechnisch? Ich meine, man kann ja auch mit einem Segelboot zum Beispiel nach Woodstock fahren.
Ja, aber
ist ja eine Verkehrs-
ich hatte kein Segelboot. Ich hatte nur dieses Auto.
Aha, okay.
Sie wissen schon.
Mhm. Und wo lag jetzt da die Ekstase? War das dann schon in der Parkplatzsuche quasi spürbar vor Ort vor 50 Jahren, dass da lag da schon Ekstase? In der Luft im Parkplatz. Herr Eisenbart.
Ja.
Zeitzeuge von, nein. Also
von Woodstock, genau.
Vor 50 Jahren. So, also Schamanismus. Wie sieht es denn im Schamanismus aus? Ich habe gehört, Sie haben sich lange beschäftigt mit den Praktiken der Schamanisten.
Das habe ich alles hier.
In Sibirien zum Beispiel, da wurden Kräuter geschwenkt, nicht wahr? Kalte Wickel.
Ja,
und
kalte
dann,
Wickel.
Und,
sehr gut.
Und Knoblauch.
Kalte Wickel mit Kraut.
So, wie muss man sich das...
Also das ist so, Schamanismus.
Ja, Schamanismus. Erklären Sie mir Schamanismus, bitte. Und ja.
Das bedeutet, man geht zu jemandem hin, der einem 100 Euro abknöpft und der sagt dann zu einem, hier, ich habe jetzt mal Weihrauch angemacht.
Wer?
Der Schamane sagt das.
Mhm.
Und das ist eine sowas wie eine Praxis. Da geht man hin, der macht dann Weihrauch an und sagt, geh ins Licht zum Beispiel. Oder finde dich selbst.
Und wie stellt sich dann diese außerkörperliche Erfahrung des Schamanen dann konkret dar?
Ja, das ist dann so, also er macht den Weihrauch an und diese Musik und dann verlässt er das Zimmer.
Ach so.
Und geht zum nächsten Patienten.
Aber
zum
sein Körper bleibt in der Praxis liegen.
Ja, es ist ein bisschen komplizierter.
Okay.
Nicht so, wie Sie machen sich jetzt hier lustig über Schamanismus.
Nein, ich will erfahren, was.
Der Schamane sagt, schließt die Augen.
Ja.
Und dann schließt der die Augen, der da ist.
Ja.
Und dann bleibt der Schamane im Zimmer natürlich.
Ja.
Aber die Tür geht auf, irgendwie, es ist Bewegung im Raum. Mhm. Aber deswegen müssen die Augen auch zubleiben. Weil man muss auch dran glauben können.
So, und dann passiert was?
Dann, dann ist die Ekstase vielleicht, kommt vielleicht. Wenn nicht, muss man nächste Woche nochmal kommen. Dann ist das Chakra ist vielleicht auf Reisen. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe mit vielen Schamanen gesprochen.
Also ich habe gelesen, dass Schamanen, rituelle Praktiken haben,
ja,
denen sie es schaffen, sich in künstliche Ekstase zu versetzen.
Ja.
Mittels, sagen wir mal, eines Pilzes. Viel Trommeln, immer viel Trommeln dabei.
Ja.
Bum, 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 100
Euro.
Bum. 100 Euro?
Ja, gewiss.
Viel Trommeln, es wird getrommelt in der Praxis, dann kommt der Schamane hineinspaziert und trommelt auch noch mit. Dann haben wir bei den Griechen natürlich auch die Zimbeln, nicht wahr? Und die ganze Musik versetzt einen dann in...
Wissen Sie, woran mich das erinnert?
Ja, an was?
An Woodstock.
Ach, kommen Sie jetzt wieder mit Woodstock. Wir haben doch gesagt...
Das war ganz toll, das war ja alles, was wir hatten damals.
Zimbeln.
Und hier früher sind die Leute wenigstens noch dahin gefahren. Heute kann man ja alles im Internet angucken.
Woodstock.
Heute gehen Leute gehen ja nicht mehr aufs Fest, sondern die schauen sich das auf YouTube an.
Aber warum wollen...
Oder laden sich's herunter.
Ja, aber...
Und bleiben in ihrem Zimmerchen.
Die Ekstase ist doch die Frage. Ja. Was ist das für ein Vorgang? Da sieht man dann Menschen, die sich schütteln, die sich rütteln, nicht wahr? Die, sag ich mal, ihre Kleidung...
Und das Säckchen hinter sich werfen.
Ach.
Der Butzemann.
Der Butzemann. Ist der Butzemann vielleicht ein Schamane?
Der erste Schamane in der deutschen Literaturwissenschaft.
Ach so.
Es tanzt ein Biber-Butzemann in unserer Praxis herum.
Ah ja.
Fidibum.
Fidibum. Und der ist quasi ein Überbleibsel, nicht wahr? Ein zurückgebildeter Blinddarm des Schamanismus in der deutschen Kultur.
Rudiment des Schamanismus. Früher gab es den Schamanismus anscheinend in der deutschen Literatur auch schon. Damals sprach man allerdings vom Veitstanz.
Veitstanz? Erklären Sie mir doch mal den Veitstanz.
Veitstanz, das nennt man heutzutage, glaube ich, habe ich jetzt vergessen. Gibt es einen griechischen Namen dafür?
Wie für die meisten? Fetanz. Fetatanz vielleicht.
Vielleicht. Ich
oder
weiß es
Oliventanz
nicht genau.
Mit meisten, Weinblättern.
Nein.
Rezinatanz. Wie wäre es damit?
Ich weiß nur, dass es für die meisten Krankheiten einen griechischen Namen gibt. Vielleicht hängt das auch zusammen. Krankheit, Griechenland, Ekstase, Woodstock. Vor allem am Anfang und am Schluss immer Woodstock. Und der Veitstanz, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das mit Maul- und Klauenseuche zusammenhängt, auf jeden Fall eine degenerative Nervenkrankheit, die dazu führt, dass der rüttelt sich und schüttelt sich.
Ah ja.
Und wirft das Säcklein hinter
sich. Genau, und beim Thema Ekstase, jetzt sind wir im Mittelalter, im alten Mitteleuropa.
Europa.
Und da grassierte ja auch, was mit Ekstase zu tun habendes Krankheitsbild. Nämlich die Tanzwut, nicht wahr? Da wurden Menschen quasi die Kornblumen, nee, nicht die Korn getrunken haben, plötzlich ganz wild aufs Tanzen und haben dann so lange getanzt, bis sie erschöpft zusammenbrachen. Ist das vielleicht so ein frühes Aufkommen der europäischen Ekstase, Herr Eisenbart? Was sagen Sie zur Tanzwut? Ist das nicht vielleicht was für uns?
Für uns zwei.
Ja, wenn wir jetzt hier so ein bisschen Korn naschen und dann uns drehen und schütteln. Wie wäre das für Sie? Also ist das... Nein.
Wissen Sie was, Frau Meisendorf?
Ja.
Das würde ich mit niemandem lieber machen als mit Ihnen. Ein bisschen Korn naschen und dann hier bis zur Erschöpfung tanzen.
Ja, das wäre doch ekstatisch. Ja. Lieber. Schreibt man Ekstase eigentlich mit X oder KS?
Das ist eine gute Frage. Auch da waren sich unsere AutorInnen sehr unschlüssig. Aber da es aus dem Griechischen kommt, ja, kann man davon ausgehen, dass es mit KS transkribiert wird.
Also, liebe AutorInnen.
Es gibt zwar das Xi im Griechischen auch, das quasi das, also beide Laute vereint, aber transkribiert wird es mit K und S. Quasi mit Kappa und Sigma.
Vielen Dank. Wir hören einen Text von Theobald Fuchs, nicht wahr? Auch ein beliebter Autor unseres Autorenpools im Sinne von, er schreibt gerne und viel, liebt es für uns zu schreiben vielleicht. Ich weiß es nicht. Das sind Befindlichkeiten.
Er macht es, ja.
Das sind Befindlichkeiten. Und den lege ich jetzt in das Tonbandgerät hinein. Viel Spaß mit Theobald Fuchs.
Wir standen unter dem großen Thermometer, das einer Siegessäule gleichend, wie in jeder anderen Stadt auf der Erde, mitten auf dem Marktplatz errichtet war. Ein Raunen ging durch die Menge, als der Bürgermeister endlich anfing, rückwärts zu zählen. Die Menschen hatten stundenlang, tagelang, geduldig in der schattenlosen Hitze ausgeharrt, splitternackt, schweißüberströmt, Tücher und Schirme über die Köpfe haltend. 10, 9, 8, klirrte die Stimme aus dem blechernen Trichter. Die Spannung wurde unerträglich. Der Menschengestank gerann zu Flocken, wie Milch, wenn du Zitronensaft hineintropfst. Sogar die Mücken, die wie eine graue Wolke über dem Platz schwebten, schienen den Atem anzuhalten. 3, 2, 1. Dann war es soweit. Die rote Flüssigkeit, die in dem gläsernen Zylinder mehrere Stockwerke hoch stand, fing an zu flimmern. Die obere Kante, die auf der Skala bis zur 55-Grad-Marke reichte, wackelte. Dann sank zum ersten Mal seit Jahrzehnten die Temperatur. Der Trick, den sich die Wissenschaftler in letzter Sekunde ausgedacht hatten, funktionierte. Die Welt war gerettet. Wir brüllten und tanzten, wir schrien, lachten, sprangen und weinten. Freude grenzenlos, Ekstase total. Nach einer Viertelstunde sagte dann der Erste, mir wird's langsam zu kalt.
So, das war Theobald Fuchs.
Spüren Sie schon was? Eismann, merken Sie schon.
Sind Sie eine Schamanin?
Ja, ich habe mir bei Radio Z auf dem Balkon war so ein Bastverschlag, nicht wahr? Den habe ich mir jetzt hier umgebunden und ich habe gedacht, wir machen das jetzt mal ganz praktisch.
Ja, ich hab ja auch eine Trommel, also ich habe die Gitarre dabei. Und
spüren Sie es schon, Herr Eisenbart? Spüren Sie es?
Ich muss mich so konzentrieren auf das Trommeln, das ist sehr schwierig. Jetzt spüre ich langsam was.
Ja, ich auch, aber es vor allen Dingen die Faust, die auf meine Brust klopft.
Ja, meine Finger werden ganz wund, glaube ich.
Oder, meinen Sie, oder? Wir kriegen es nicht hin?
Ich glaube,
also. Sind wir vielleicht einfach zu geistig, vergeistigt?
Könnte es sein. Ich habe aber noch eine Trommel gefunden im Sender.
Ja.
Die können wir später vielleicht nochmal. Können wir jemanden fragen, ob er spielen kann? Vielleicht der Herr Moosbacher.
Mhm.
aus der Musikredaktion. Wenn man in der Musikredaktion arbeitet, dann wird man doch wohl auch Trommel spielen können. Oder ist es zu viel verlangt, etwa, Frau Meisendraht?
Meisendraht. Okay, wir hatten jetzt Schamanismus bedingt. Wir hatten Griechen, Dionysos mit der Schenkelgeburt. Wir haben uns Väter mit Wein reingezogen. Und Woodstock, Musik.
Ja, Woodstock. Habe ich Ihnen davon schon einmal erzählt, wie ich in Woodstock war? Wie ich mit meinem Auto hingefahren bin. Und da haben wir dann ein ganzes Wochenende lang in einer Tour haben wir da gesungen, getanzt.
Aber Sie wissen nicht, wer da aufgetreten ist, ne? Das wissen Sie nicht.
Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass es eine Blaskapelle war.
Eine Blaskapelle?
Also es gab verschiedene Kapellen. Mhm. Eine war eine Blaskapelle und bei einer, das waren zwei Leute so mit Keyboard, so Alleinunterhalter. Ich weiß aber nicht mehr, wie die hießen. Das ist ja auch schon 50 Jahre her, Frau Meisendraht. Denken Sie, ich habe da Buch geführt und bin dann zu den Kapellen hingegangen und habe gefragt, bitte können Sie mir sagen, wie sie heißen, und habe das dann in mein kleines Notizheft hinein. So war das nicht. Sie haben ja keine Vorstellung, wie das war in Woodstock.
Es ist
wir haben den ganzen Tag Weinschorle getrunken.
Herr Eisenbart, wir wollten doch über Ekstase sprechen.
Ja, Ekstase.
Ekstase und Sport.
Was ist das?
Ekstase und Sport.
Sport auch.
Sport, das wäre ja auch so ein Ding. Ein Gemeinschaftsgefühl, nicht wahr? Der Ball, nicht wahr? Ist der König auf des Feldes Gras?
Ja.
Dann kicken da Leute ein rundes Bällchen herum und alle schreien und jubeln und können sich gar nicht mehr einkriegen, nicht wahr? Das ist ja nicht wahr, das ist ja auch schon Ekstase, oder?
Berlin 36 zum Beispiel.
Berlin 36?
Ja.
Hören Sie doch mal auf zu essen, wir sind hier in einer Radiosendung.
Entschuldigung.
Wir haben ja eine Kultursendung.
Ich soll Dionysos vorbereiten. No, und da stand, ich soll essen und trinken. Wollen Sie auch einen Kaffee?
Nein, ich würde jetzt gerne mit Ihnen Musik machen. Wir haben nämlich wieder unser preisgekröntes Rubrikchen, wem die Stunde schlägt.
Wem hat denn die Stunde jetzt geschlagen?
Die Stunde hat geschlagen war das 50 Jahre auch? Das waren 50 Jahre auch, soweit ich weiß.
Ja.
Theodor Wiesengrund Adorno.
Nein.
Doch?
Nein, vor 30 Jahren,
okay, also,
oder?
Wem hat die Stunde geschlagen, Herr Eisenbart?
Oder wann ist der?
Herr Eisenbart, wem hat die Stunde geschlagen?
Wissen Sie?
Ja?
Wofür das W steht in
Theodor Adorno? Jetzt erstmal Theodor W. Adorno. Ja, es ist Wiesengrund.
Nein, Woodstock.
Herr Eisenbart, das ist furchtbar mit Ihnen. Jetzt nehmen Sie mal Ihre Klampfe.
Sie wissen ja gar nicht, was ein richtiges Festival ist. Deswegen muss ich Sie...
Doch, hier Rock im Park zum Beispiel. Da habe ich mal...
Wegen, das
da
ist ja ich, viel zu laut.
Da habe ich mal Burning Crisis habe ich da mal gesehen.
Ja, das glaube ich Ihnen, aber das ist ja... Das ist so laut mit der elektronischen Musik, dass wir wollen das nicht.
Das war zuweilen sehr ekstatisch, weil der Sänger Mr. Downfall nämlich... eine Ansage gemacht hat und auf mich gezeigt hat, nämlich. Da habe ich mich sehr gefreut, muss ich sagen.
Und dann durften Sie auch hinter die Bühne.
Er hat mir ein Küsschen zugeworfen von der Bühne, der Mr. Downfall.
Nein.
Doch, doch. Und dann hat er gesagt, wir spielen jetzt einen Song für Ihren Untergang.
Also, Frau Meisen.
Das war wirklich, also da habe ich mich echt wieder wie ein junges Mädchen gefühlt.
Ja, Sie haben ja eine richtig bewegte Jugend
gehabt. Ja, ich habe geknutscht damals viel.
Auf Rock im Park.
Auf Rock im Park.
Mit dem Sänger von Crisis.
Ja, genau. Weil er mich so nett angeguckt hat.
Toll.
So.
Das hätte ich Ihnen jetzt nicht zugetraut, dass Sie so flott unterwegs waren.
So, also Theodor Woodstock Adorno, den besingen wir jetzt, denn er hat 30-jähriges Todesjubiläum.
Mindestens. Naja, wann war, ist der nicht 86? Wir haben uns sehr gut vorbereitet auf diesen, wem die Stunde schlägt.
Aber
er ist auf jeden Fall schon einmal gestorben. So viel können wir sagen.
Und er ist Jubilar. Und das wollen wir gebührend feiern mit einem schönen Popsong für Theodor V. Adorno.
Ja, er war ja ein großer Fan der Popmusik.
Er war quasi Popkritiker, könnte man sagen.
Ja.
Und hat sehr gerne Eifel 96 besprochen.
Ja, und wir haben uns ja getroffen damals.
Ja, Sie haben Theodor getroffen?
Ja.
Ja, wo denn?
Wo wird das wohl gewesen sein?
Eisenbahn.
Einmal dürfen Sie raten.
Wie war er denn so?
Ja, also ich bin ja nur deswegen mitgefahren, weil Theo, ich habe ihn immer Theo genannt, gesagt hat, das wird bestimmt sehr interessant, ein Popfest.
Ein Popfest?
Ein Popfest wird das.
Sie müssen mir helfen. Was?
Bei Woodstock.
Nein, Herr Eisenbahn, ja. Theodor Adorno auf war doch nie bei Woodstock.
Doch, auf meinem Gepäckträger ist er mitgefahren. Er hat sich da festgehalten und da sind wir dann zu zweit sind wir dann nach Wiesbaden gefahren. Also jetzt kommt das Lied. Welche Tonart? W.
Nee, W, natürlich.
Adorno.
Adorno. A-Dur. A-Dur. Okay. Ich habe hier so eine Riesengitarre gefunden. Ich weiß nicht, wofür sie gedacht ist.
Ich muss erst noch stimmen.
Sie hat nur. Wollen Sie ein Stimmgerät?
Ja, bitte.
Ich bin vorbereitet. Ich werfe es Ihnen zu oder auch nicht. Hier, bitteschön. Ich habe eine Riesengitarre gefunden, Herr Eisenbart, auf dem Sperrmüll. Sie hat nur 4 Saiten. Ich glaube, die haben die Nachhinein 2 Saiten abmontiert. Normalerweise, natürlich wissen wir alle, eine reguläre Gitarre hat 6 Saiten. Ich habe eine mit 4 gefunden. Und das fand ich so skurril, dass ich die jetzt hier mitgebracht habe. Und ich habe gedacht, ich kann jetzt gleich mit Ihnen hier die mal ausprobieren. Adorno, du lieber Mann, Adorno, der gut denken kann, in Frankfurt oder Köln, scheißegal, du hast Geschichte geschrieben am Wiesengrund. Du hast die reinste Vernunft. Ich weiß nicht, was ich über dich sagen soll. Du bist so intrinsisch. Intrinsischer Adorno, du wackelst übers Feld. Du hast einen Kopf, den man nicht mehr ganz gut hält. Denn er ist schwer. So viel Gedanken, so viel intrinsische Gedanken, yeah. Die Aufklärung an sich fällt nicht schwer mit dir im Gepäck. Ich zähle auf dich in Diskussionen, yeah. Du wirst wieder gelesen am Studentenklo. Ich verkauf CDs mit deinen Texten drauf und freu mich auf den Kenntnisgewinn. So, take it away, Eisenbart. Du wackelst übers Feld. Du stellst ein Zelt aufs Feld. Damit besuchst du lokale Festivals. Adorno geht um die Welt im Zelt.
Erste Kilometer. Hey Hartmut, fahr mal langsamer. Können wir mal rausfahren? Hartmut, ich muss dringend, können wir mal...
Adorno,
Theodor, das ist jetzt wirklich gerade. Also wir sind gerade erst losgefahren. Jetzt musst du schon raus. Bitte, Hartmut! Ich glaube, ich habe eine Fliege ins Auge bekommen.
Roadtrippin'.
Ja, schau mal hier.
Wo?
Da kommt doch schon die Ausfahrt. Hier steht's. Wiesbaden.
Was?
Ja, wir wollten noch nach Wiesbaden.
Wieso denn das?
Aufs. Hier Woodstock.
Was? Herr Eisenbart, Sie können doch jetzt nicht schon wieder mit Ihrem blöden. I don't know. Du Retter der Welt.
Hartmut, schau mal, ich hab dir ein Beefy mitgebracht.
Batman wäre stolz auf dich.
Theo, du weißt genau, dass ich kein Fleisch esse. Ich bin Hippie, ja?
I don't know, du Hippie. Mit langem Haar.
Okay. Sorry, habe ich vergessen, Hartmut.
Adorno, der Schlager-Philosophenstar. Also ich weiß nicht, Herr Eisenbart. Haben wir jetzt diesen.
Genau so war das.
So hätte ihm das auch gefallen.
Das hätte ihm auch gefallen. Ja. Er hat gern schmissige Rhythmen gehabt.
Ja, ja, stimmt.
Sie wissen U und E und am besten ist es, wenn die beiden verbunden sind, also Ü-Musik.
Ja, zum Beispiel Jatz, ne? Nicht wahr? Jatz wäre ja.
Jatz.
Jatz wäre ja so ein Ding gewesen.
Oder EDM.
EDM, Electronic Dance Music. Da kommen wir schon wunderschön hinein in den nächsten Themenblock. Bevor wir den besprechen, möchte ich aber noch ein kleines Textchen zücken.
Oh ja, bitte.
Aus der Textekiste.
Sie machen das sehr gut.
Ja, ich weiß. Ein großer Sprachdenker, nenne ich ihn jetzt mal, ist Andreas Lugauer, der uns bestimmt auch, wenn er hier wäre, schöne Sachen.
Sprachdenker finde ich ein sehr schönes Wort.
Ja, sehen Sie? Ich bin heute voll in the line. Andreas Lugauer wird uns jetzt einen Text zum Thema Ekstase präsentieren. Nicht wahr? Sogar selbst eingelesen. Nicht wahr?
Ja, komm rein.
Komm rein, Andreas. Mensch, du schaust heute aber auch. Komm rein. Okay. Gut. Also, viel Spaß mit dem Sprachdenker und
Schmeckstase. Erstaunlich, dass uns die Lebensmittelreklame noch nicht mit diesem Begriff traktiert hat. Wie man es auch in die Internetsuchmaschine eingibt, ob mit K oder mit ZK, es werden keinerlei Treffer angezeigt. Dabei wäre es ein so schönes Kofferwort, beziehungsweise, wie sich die Werbedeppen frech bei der Linguistik abgeschaut haben, ein so schönes Portmanteau aus Schmeck und Ekstase. Wie zielgruppenpassgenau könnte man der Multiplex-Kinogesellschaft entgegenjodeln. Schmeckstase, schlemm dich in Verzückung. Oder schamlos nicht nur vorne, sondern auch hinten den religiösen Ausnahmezustand zitieren Joel Mayen. Schmeckstase, die Geschmacksoffenbarung. Oder die Leute auf die übliche Tour granatendumm bombardieren mit Schmeckstase, erlebe die Schmecksplosion auf der Zunge. Wobei es, die Internetsuchmaschine präsentiert es stolz, die Schmecksplosion leider schon gibt oder gab oder was, wenngleich nur als Kinderkochsendung im Kinderkanal Kika. Anders als die Schmeckstase wäre die Schmecksplosion für Lebensmittelreklame jedoch auch kaum empfehlenswert. Assoziiert doch die eine oder andere womöglich mit Explosionen im Mundraum gleich Mord, wo nicht Terroranschläge, was der Arme nicht einmal bewusst sein müsste, sie dennoch zum Konkurrenzprodukt greifen ließe. Dass es die Schmeckstase noch nicht gibt, es ist eigentlich ein kleiner Grund zur Freude. Denn womit werden einigermaßen empfindsame Gemüter von der Reklameindustrie nicht alles gemartert? Zu den Verursachern neuerlicher Höhe bzw. Tiefpunkte zählen die Berliner Umweltinitiative Trend statt Berlin und der Eisteefabrikant Lipton. Die Initiative Trennt Stadt Berlin kümmert sich um, das heißt richtiger wirbt für Mülltrennung und warf dafür die Aufforderung Trennt sowie die ganze Trennt Stadt Berlin in den Müllverbrennungsofen, um aus dem Lavazähen Gewalke ganz unten die Verschmelzschmarrung Trennt Stadt Berlin herauszuharkeln. Man möchte mit einer solchen Spottgeburt von Wortupcycling konfrontiert sofort im Garten zum Fleiß seinen Stapel alter Autoreifen verbrennen oder dem Internet-Meme Throwing Your Old Car Batteries into the Ocean folgend seine alten Autobatterien ins Meer schmeißen. Jetzt mag eins einwenden und erwidern und einwerfeln, ja mei, dann ist das halt ein gewollt gewitzigter Name, aber die Kampagne als solche ist doch prima, also was soll's. Woraufhin man dann den Facebook-Auftritt der Kampagne aufsucht und sich recht bald folgendem Bild gegenüber sieht. Ein hipper Kerl im lilafarbenen T-Shirt sitzt Zeitung lesend, er liest freilich die Trend-Zeitung, auf einem Abort. Seine Jeans ist, dem Anlass angemessen, heruntergelassen. Seinen Schritt verdeckt die Zeitung, die weiße Unterhose aber blitzt unter dem untersten T-Shirt-Rand hervor. Erst daran merkt man, dass der heruntergelassenen Hose keine wiederum Unterhose aufliegt. Ein Bildbeschiss, von dem jedoch der große Haufen leerer Klopapierrollen links neben dem Protagonisten abzulenken trachtet. Der Haufen türmt sich nämlich bis zur Höhe der Brustwarzen des Defekierenden. Klammer auf, ein gutes Wort für Kot ist übrigens Dejekt. Denkt daran, wenn ihr am Kassettenrekorder wieder auf Ejekt respektive Eject drückt, Klammer zu. Und stellenweise ragt er, der Klopapierrollenhaufen, auch empor zu des, pardon my French, aber jetzt wird alliteriert, empor zu des Scheißers Schultern. Rechts unten im Bild wurde ein Textkasten affischiert. Klammer auf, affischieren habe ich in anderem Zusammenhang bei Adorno gelesen und bedeutet ein Plakat ankleben oder befestigen, Klammer zu. In dem Textkasten steht wortspielend gewitzt, wir brauchen ein neues Rollenverhalten. Haha, wegen Klorollen und des Dejektors Verbrauch, hehe. Und weiters steht die Aufforderung, trenne Papier und Pappe in der Papiertonne. Freunde, scheltet mich einen Barbaren, aber ich sage, es ist den Zellstoffverwertern wurscht, ob Papier und Pappe in der Papiertonne getrennt, beieinander, nebeneinander oder sogar durcheinander liegen. Und Sakrament, lest euch halt euren Schamott noch einmal durch, bevor ihr ihn plakateweise in der Gegend herumaffischiert. Und sage niemand, es sei ja gar nicht so gemeint gewesen oder immerhin nur fast oder wie. Der Eisteefabrikant Lipton hinwiederum macht sich schuldig, indem er auf die Plastikbanderole seiner 1,5 Liter PET-Flaschen neuerdings aufdrehen und loserleben draufdruckt. Ob es bei der Firma jemandem aufgefallen ist, dass mit dem notabene und verkehrterweise großgeschriebenen Loserleben auch das Loserleben dort steht? Es ist vor der Tatsache, dass die Reklameindustrie allen Ernstes bei der gleißenden Granatenidiotie Loserleben angekommen ist, fast auch schon wieder wurscht. Von welcher Seite man es auch betrachtet, mich erfüllt das nur mit heißer Trauer und stummer Wut.
So, Herr Eisenbart, Sie sind schon, Sie haben Tränen in den Augen, sehe ich gerade.
Ja.
Ist die Ekstase vielleicht durch die Musik, die wir jetzt hier gerade gemacht haben, vielleicht schon so ein bisschen in Ihre Glieder gefahren?
Ja, es ist ein bisschen so, wenn ich an diese glorreiche Zeit denke, als ich noch so jung war, da kommen mir ein bisschen die Tränen, weil ich jetzt nicht mehr so jung bin.
Woodstock in Wiesbaden, Herr Eisenbart und Meisen, Herr Eisen. Ja.
Also, da ist Ihnen ist wieder der Fehlerteufel.
Ja, der Fehlerteufel hat sich erneut
in Ihre Moderation geschlichen.
Also das war jetzt Andreas Lugauer, Herr Eisenbart.
Ja, lieben Gruß an den lieben Herrn Lugauer. Er ist ja mittlerweile über die Maßen bekannt, vor allem durch unsere Live-Events,
ja, ja,
wo er immer sehr gut liest.
Mhm.
Mhm. Oder?
Ja, ja, schon, zweifelsohne. Ekstase, wir hatten jetzt gerade I... D EDM, haben Sie gesagt? Bin ich da richtig?
EDM.
EDM, also ja. Elektronik, Dance Music.
Tanzmusik.
Tanzmusik. Es gibt einen sogenannten Sehnsuchtsort, nicht wahr, in Berlin, nicht wahr, in unserer großen Hauptstadt.
Oh, ich weiß, was Sie meinen.
Ja, da wird das gemacht, das dann ekstatische Dinge. Wie nennt sich dieser Ort?
Das ist das Brandenburger Tor.
Nein, nicht ganz.
Da gehen die Leute aus aller Welt hin,
ja.
Um sich vor diesem Wahrzeichen fotografieren zu lassen. Von Freunden und Bekannten. Manchmal auch von Fremden. Da geht man dann hin und sagt so, schau mal, wo ich gerade bin. Und schickt das dann auf Plattformen.
Die Rede ist natürlich vom Berghain.
Ach so, natürlich.
Ich war nicht zu verwechseln mit dem Hainberg, den wir jetzt hier in unserer Region haben. Das ist ein Dreckhügel, den man zwischen Fürth und Nürnberg findet. Da können Sie auch mal hingehen. Da werden Sie allerdings wenig ekstatische Erfahrungen machen, denn es ist ein Dreckhügel. Aber das Berghain in Berlin ist der Sehnsuchtsort aller EDM-Fanatiker, nicht wahr? Und da ist ja auch Ekstase angesagt, nicht wahr? Da wird getanzt die ganze Nacht durch mit Pillen, nicht wahr? Wird dann an der Ekstase herumgeschraubt, nicht wahr? An der persönlichen Ekstase.
Glauben Sie wirklich?
Ja, natürlich.
Glauben Sie, dass die Leute da Drogen nehmen?
Ja, sicher. Ja, was haben Sie denn gedacht?
Das gibt's doch nicht.
Ja, doch. Das gibt's schon. Waren Sie mal in Berghain?
Nein.
Nein. Sehen Sie, Sie haben ja gar keine Ahnung von der Materie.
Aber ich dachte, die Jugendlichen, die machen das heutzutage nicht mehr. Das war unsere Generation.
Ja, deswegen ist das Berghain ja auch...
so getanzt hat.
Schauen Sie mal, das Berghain.
Ja.
So nennt man doch keinen Ort, wo Jugendliche reingehen sollen. Das ist eher für ältere Herrschaften gedacht.
Wie würden Sie zum Beispiel einen Laden nennen, wo die Jugendlichen reingehen sollen? Snoopy Club.
Zum Beispiel Cool Club. Zum Beispiel.
Cooler Club.
Cooler Club. Wäre jetzt zum Beispiel...
Snoopy.
Snoopy, halt irgendwas Fitziges. Ritze.
Fred Feuerstein.
Ja, oder Mickey Mouse Club zum Beispiel.
Finde ich gut.
Ja, so, aber mit Berghain ist natürlich... spricht natürlich etwas die in unserem Alter die Herrschaften an. Da wird dann...
Ja, also eigentlich so die Leute aus dem Ruhrgebiet.
Ja, Berghain, ja, das ist ein Hain, ein Berg und ein Hain, das passt ja schon zusammen.
Die da im Berg gearbeitet haben.
Richtig, Bergrhein zum Beispiel, Glück auf, steht ja vorne auf der Tür im Berghain.
Glück auf.
Und man muss dann schürfen gehen, nicht wahr, in Berlin.
Ja, und das man ist steigt in so einen kleinen Aufzug und wird dann... 4000 Meter unter die Erde verschafft.
Genau.
Und da muss man dann
tanzen,
feiern.
Tanzen, richtig. Ja. Da wird getanzt, da wird dann Pillen genommen, zum Beispiel Poppers ist da so ein Ding. Und
was ist das?
Das ist ein
Pommes.
Pommes? Nee, Poppers.
Poppers.
Poppers. Das habe ich recherchiert. Nein, das stand immer wieder genannt, wenn es ums Feiern geht, um Poppers.
Oh, schön.
Im Berghain.
Das ist doch toll.
Ja, ich sag ja nichts dagegen. Und Kaffee und Kuchen soll sehr gut sein
dort.
Gibt's
auch.
Ja. Also das Berghain, der Sehnsuchtsort der EDM-Fanatiker. Haben Sie vielleicht einen literarischen Bezugspunkt, dass man sich mal einlesen kann in diese Szene?
In die Berghain-Szene?
Ja, richtig, richtig. Können Sie da vielleicht spontan aus dem Hut gezaubert ein kleines Buch
Ja, Tino Hanekamp zum Beispiel.
Sowas
von da.
Was?
Da geht es auch um die Party des Jahrtausends.
Mhm.
Ein sehr schönes Buch. Wurde jetzt, glaube ich, auch verfilmt. Für die jungen Leute unter unseren ZuhörerInnen.
Ist das dann auch Zeichentrick damit?
Tino Hanekamp. Nein, das ist nicht mit Zeichentrick, aber ich glaube mit echten Schauspielern ist das.
Ah, okay.
Ein Spielfilm.
Mhm.
Soll jetzt kommen. Ich glaube, das ist eher dann für die jungen Leute werden diese Filme dann eher gemacht. Und nicht so die Bücher. Also es gibt natürlich gibt schon Bücher, wo Substanzen auch da sind. Aber ich glaube, heutzutage macht man eher Filme.
Mhm.
Zum Beispiel Der Nachtmahr.
Mhm.
Wo eine Substanz genommen wird.
Ja.
Und plötzlich fahren die Auto.
Ja.
Toller Film.
Toller Film.
Oder dieser eine Film. Hier, wo die tanzen und trinken Bowle.
Was? Ach, das Feuerzangenbowle.
Genau, die Feuerzangenbowle. Ja. Die sind in dem Einkaufszentrum, ja. Das ist Turnhalle.
Ja. In der DJK.
In der Schule ist eine DJK. Turnhalle.
Okay.
Dann sind die da, die ja. tanzen,
ja.
Trinken Sangria,
ja.
glaube ich.
Ja.
Und dann ist da aber, also Bowle.
Ja. Und das und ist
da
jetzt?
Da ist eine Substanz drin.
Aha.
Nämlich Feuerzangen. Und von den Feuerzangen werden die Leute ganz verrückt.
Ach so.
Und spielen dem Lehrer Streiche. Hm. Das ist ein guter Film über Ekstase.
Sehr schön. Ich nehme den Faden mal auf, den ja. Sie hier so schön gelegt haben mit der Feuerzange. Hier mit der heißen Nadel ist ja auch so eine Art Feuerzange.
Ja.
Nähe ich jetzt die Anmoderation zum nächsten Block.
Ja, gerne.
Es ist Esther Gleuwitz dabei.
Genau.
Eine Autorin, soweit ich weiß, neu.
Autorin können Sie da ruhig
sagen. Ach so, Autorin, stimmt, richtig. Esther Gleuwitz hat uns auch was eingesendet und wir freuen uns sehr. Denn
ja, nicht nur das, sie war sogar hier und hat es selber eingelesen.
Wir freuen uns sehr.
Zunächst fand ich es gar nicht so toll. Wenn auch erfreulich und besser als nichts. Es war nicht sonderlich groß, freundlich und leicht ölig. Eine Spur reserviert vielleicht. Nach einiger wacher Betrachtung meinerseits jedoch entwickelte sich schleichend eine vom oberen Bauch aufsteigende flatternde Leichtigkeit, die in eine kleine Welle floss, mit einem Mal von innen gegen den Brustkorb klatschte und sprudelnd Richtung Stirn schwappte. Wie angewurzelt blieb ich stehen, während mein schneller Atem ein Kribbeln durch den gesamten Körper pumpte. Die Fingerspitzen begannen zu pochen und unter der Bauchdecke drückte sich fiebrige Unruhe nach außen. Drängte immer stärker in alle Richtungen. Und so zerbarst ich schließlich und vollkommen, in kleine und in große Teile, in Rauch, Staub und Niesel, krachte in einer großen Druckwelle durch Gemäuer und Glas. Irgendwann kamen die feinen Partikel zur Ruhe und legten sich als dünne Schicht über die Reste. Wenn ich das geahnt hätte ich dir vorher deine Sachen zurückgegeben und zumindest nochmal Tschüss gesagt.
Esther Gleuwitz war das. Wir sind im Monat Ekstase bei uns hier. Also es geht um Ekstase, es geht ja. um außerkörperliche Erfahrungen. Wir hatten schon den Schamanen, der die Patienten aus der Praxis ekstasiert. Wir hatten Tanzwut im Mittelalter, nicht wahr?
Ja.
Und jetzt wird es ein bisschen schlüpferig, denn wir wollen auch noch über Sex reden.
Da bin ich jetzt ganz schlecht vorbereitet.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja das auch was Ekstatisches, nicht wahr? Es wird gerüttelt, geschüttelt, nicht wahr? Und ja. am Ende steht ein...
Und das Säcklein hinter sich geworfen.
Ja, nein, Herr Eisenbart, Sie bringen mich komplett aus dem Konzept. Wir müssen jetzt da mal wirklich drüber sprechen.
Sie sprechen wahrscheinlich von der sexuellen Befreiung, wo man dann gesagt hat, ja, also vorher hat man immer gesagt, ja, das gibt's schon.
Ja.
Aber wir wollen jetzt nicht drüber reden.
Ja, richtig, ja.
Und dann, als dann Woodstock war, um auf dieses interessante Thema wieder zurückzukommen, da haben die Leute dann gesagt, jetzt machen wir uns doch mal frei.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, und wir tragen...
Und haben dann diese zutiefst privaten Sachen nach außen getragen. Wir haben ja vorhin schon über diese Klumpen geredet, die sich dann gebildet haben auf dem Woodstock.
Ja, richtig.
Wo
richtig.
Alle aufeinander liegen.
Kopulationsklumpen. Und
man weiß gar nicht mehr, wer jetzt zu wem gehört.
Richtig, ja.
Man sagt auch hier, ich gerate jetzt direkt außer mir, weil ich weiß jetzt gar nicht.
Weil es einfach so einen Spaß macht, nicht wahr? Und genau darum geht es ja.
Ja, das ist, weil Sie so ein Jungspund sind.
Nein, also ich wollte doch nur mal, der Sex, nicht wahr? Man sagt ja im Französischen auch...
Le Sex.
Man sagt ja im Französischen auch zum Orgasmus, nicht wahr? Sagt man ja le petit...
Orgasme.
Nein, le petit mort. Ja, also der kleine Tod, der da gestorben wird. Und das bringt uns gleich weiter. Also der kleine Tod ist der Moment, in dem man sich quasi aus dem Körper herauslöst, nicht wahr? Da sind wir wieder beim Herauslösen.
Ja.
Im Akt. Oder? Sehe ich.
Im ersten Akt. Ach, im Akt.
Ja,
im Sex-Akt.
Ich weiß, es geht ja um Sexy Time.
Verstehe. Das ist, ja.
Und sie,
man sagt aber auch
Kopulation.
Komm, Otto, du schlafest. Bruder, kann man auch sagen.
Richtig.
Also ist das Schlafen an sich auch schon der kleine Tod.
Jetzt kommen wir langsam. Jetzt wird es langsam substanziell.
Wenn man schläft, dann ist man ja auch
tot.
Auf einer Reise. Man kann ja ein bisschen rum.
Aus dem Körper heraus, nicht wahr?
Ein bisschen so. Und dann Sachen erleben, die es nicht wirklich gibt.
Ja, zum Beispiel.
Man läuft über eine Blumenwiese.
Und
während man schläft.
Ja.
Und dann läuft man durch, da kommt ein Waldstück und man geht in den Wald und ein kleiner Kiebitz setzt sich zu einem auf die Schulter und sagt ein freundliches Hallo und man geht weiter und alle Tiere des Waldes kommen und man läuft immer weiter, immer in den Wald hinein, der ganz dunkel ist und plötzlich denkt man sich, kommen da die Räuber, aber nein, es ist Schiller.
Es ist
zum Beispiel Schiller da und dann, oder man geht mit, das wäre jetzt für sie eher, dass Schiller kommt.
Ja.
Bei mir kommt jetzt Annette von Droste-Hülshoff zum Beispiel und man geht so, man unterhält sich nett, man isst vielleicht zusammen ein Stück Kuchen, das auch da steht, während man im Bett ist, ist da das Stück Kuchen und man läuft zusammen dann ein bisschen rum, unterhält sich nett, man neckt sich vielleicht ein bisschen und dann sagt man, Annette, es ist sehr warm jetzt, ich möchte ein Bad nehmen. Und da ist ein Wasserfall und man geht in das Wasser rein und es ist gar nicht kalt, sondern ganz schön warm und dann in dem Moment, dann wacht man wieder auf und muss das Bett abziehen.
Ja.
Zum Beispiel.
Herr Eisenbart, das ist ja nur, also wir haben den kleinen Tod, wir haben die außerordentliche, außerseelische, außerkörperliche Erfahrung im Bett.
Im Bett.
Sowohl der Sex als auch das Schlafen, als auch der Tod finden ja oft im Bett statt.
Ja.
Nicht wahr? Also ist das Bett vielleicht auch ein Ort der Ekstase?
Ist das Bett, ja.
Ist es das?
Ja.
Also zum Beispiel Brokkoli. Wäre jetzt möglich, auch nicht.
Ich weiß jetzt nicht.
Ich bin irgendwie falsch abgebogen gerade.
Mit dem Brokkoli.
Ja, mit dem Brokkoli, das war eine schlechte Idee. Es war ein schlechtes Beispiel.
Es ist aber ein sehr leckeres Gemüse und ich mag das sehr.
Und mit Käse auch.
Man kann ja
sagen,
wenn man das mag, dann ist man, naja, ekstatisch nicht gleich.
Nein,
ich werde von Brokkoli jetzt nicht ekstatisch. Ich finde es aber sehr gut. Sehr lecker.
Ekstatisch ja auch, aufgeladen
wenn man,
vielleicht.
Ja.
Es wenn ist man konnotiert.
Wenn man gesund ist oder, wie Sie gesagt haben, mit Sport, dann kann man auch Ekstase bekommen, wenn man zum Beispiel im Stadion ist und da läuft man rum und alle sagen, du bist ein toller Hecht. Ich habe dein Poster als Poster.
Also, der Orgasmus, nicht wahr, als Moment der Ekstase, der Tod, auf dem Platz, wir sprechen noch gleich ein bisschen über den Tod, weil das ja auch mit Ekstase zusammenhängt.
Das ist eine sehr interessante Frage, ob man quasi noch einen draufsetzen kann. Ob man quasi, wenn man beim Sport auf dem Fußballfeld ein Bett stehen hat und da drin stirbt.
Und
vorher natürlich Geschlechtsverkehr.
Ja, das wäre
das ist meine Frage an Sie. Kann man das nochmal erhöhen?
Ja.
Und es ist ein Schamane dabei, der einem 100 Euro aus der Tasche nimmt.
Ja, und dann ist die Frage, geht's noch ekstatischer?
Ja.
Wenn man vielleicht, ich finde, wenn man jetzt da noch ein bisschen Musik im Hintergrund hätte.
Das wäre, ja.
So eine Schallplatte.
Ja.
Und Jürgen Drews zum Beispiel einem die Hand hält dabei, während man nach dem Korpulieren dann, das wäre zum Beispiel, fände ich schön.
Der braucht aber auch noch Gage.
Der braucht Gage, aber das,
das heißt,
ist,
wir müssen,
das sollte
wir müssen entweder Jürgen Drews oder den Schamanen nehmen. Also da müssen wir noch drüber reden, über die Feinjustierung, wie wir diesen, also wir werden diesen Versuch wahrscheinlich im Lauf der nächsten Sendungen mal bauen. Und Ihnen
Wir werden jetzt erstmal noch einen Text hören und vielleicht können wir uns dann noch mal tiefer in die Materie einsteigen.
Ja.
Jetzt kommt erstmal ein Text von Hermann Asien.
Ja.
Ja, der richtig. Hat uns auch völlig freiwillig einen Text eingesendet.
Ja, fast ohne, dass ich ihn gefragt habe, ob er einen Text machen möchte.
Fast. Haben wir einen Text bekommen und den hören wir jetzt zusammen an, während wir schon mal das Bett aufstellen, den Fußballfeld montieren und Jürgen Drews fragen, ob er kurz Zeit hat für uns. So.
Holger steht vor dem Terminal C des Flughafen Tegel. In seiner rechten Hand der verlängerte Arm seines Rollkoffers, in der anderen die Hand seines Freundes Kalle, der einen großen Reiserucksack schultert. Kalle blinzelt wild mit den Augen. Speichel tropft aus seinem Mundwinkel auf die wetterfeste Gore-Tex-Jacke. Sie spannt sich wie ein Zelt über seinem enormen Kugelbauch. Wie wir besprochen haben. Du gehst, wenn ich gehe. Du stehst, wenn ich stehe. Du lässt meine Hand nicht los. Kalle muss cool bleiben. Er ist eigentlich recht klar am Kopf, nur die Menschen machen ihn wirr. Zu viele sind es hier. Sie warten an den Eingängen, sie stehen vor den Geschäften, schlängeln sich vor den Schaltern und drängen sich auf den Toiletten. Und dazwischen die Polizisten mit ihren lackierten Maschinengewehren. Kalle muss da einfach hingucken. Holger hat Mühe, seinen schweren Freund auf Kurs zu halten. Er nickt den Polizisten zu, die meist zu zweit an den Biegungen stehen. Die Polizisten denken, dass Kalle behindert ist und nicken deshalb freundlich zurück. Kalle ist einfach sehr weich heute. Er ist von Kopf bis Fuß auf Reise eingestellt. Vorhin im Zug, als die Unruhe trotz Xeplion, das Holger ihm erst am Morgen gespritzt hatte, nicht mehr auszuhalten war, hatte Kalle noch eine Benzodiazepin nachgeschoben. Die lässt jetzt seinen Mund leicht offen stehen und knipst das Krokodilgehirn an. Kalle sieht die Maschinengewehre matt glänzen wie Haribo-Lakritzschnecken. Er möchte hineinbeißen. Vor dem Zeitungsladen bleibt er so abrupt stehen, dass Holger ins Stolpern gerät. »Mensch, Kalle, du gehst, wenn ich gehe!« Kalle murmelt ein dumpfes »Entschuldige« zwischen seinen trockenen Lippen heraus. Es rollt aus seinem Mund wie ein Wollknäuel. Regentropfen aus Schweiß sammeln sich auf seiner Stirn. Kalle stöhnt und japst und im offenen Gang zwischen Terminal C und D weht ein so kühler Wind, dass ihm ganz kalt wird im Kopf. Am liebsten würde er sich jetzt hinsetzen. Aber Holger zieht mit aller Kraft voraus. Kalle konzentriert sich auf jeden einzelnen Schritt und zählt dabei die Fliesenkacheln, die unter seinen Füßen nachzugeben scheinen. Viel zu häufig tritt er über die Fugen hinaus. Zeit, sich darüber aufzuregen, bleibt ihm nicht. Aus den Lautsprechern schallt eine lärmende Frauenstimme, die auch Holger nicht verstehen kann. Irgendjemand verpasst seinen Flug. Eine sechsköpfige Familie versperrt ihnen den Weg. Alle haben mit ihren eigenen Gedanken zu tun. Und Kalles Beine fühlen sich an wie Kartoffelbrei. Vor der Sicherheitskontrolle wird Kalles Kopf ganz dick. Er schwillt von innen an. Er drückt gegen die Stirn, quetscht sich an die Backenknochen, quillt ihm aus der Nase. Kalle bekommt den Reißverschluss seiner Gore-Tex-Jacke nicht auf. Dabei soll er sie doch auf das Fließband legen. Der Rucksack ist schon durchleuchtet und wartet auf der anderen Seite auf ihn. Gleich berstet Kalles Kopf. Er kann es schon spüren. Es knirscht zwischen den Blumenkohlohren. Gleich platzt er auf wie eine zusammengeprügelte Pinata. Holger hilft, so gut er kann. Aber Kalles Riesenhände krampfen sich fest. Er kommt nicht dagegen an. Da ist nichts zu machen. Als Kalle den Reißverschluss endlich aufbekommt, stöhnt er so tief und laut, dass sich auch die Leute in der Schlange gegenüber nach ihm umdrehen. Er hört nicht, was Holger zu ihm sagt. Er versteht auch die Sätze der Securitas-Leiharbeiterin nicht, die auf ihn einredet. Er sieht nur, dass sich ihre Lippen bewegen und dass ihre schwarzen Schuhe glänzen. Nicht wie Lakritz, sondern wie eine Bierdose von 5,0. Kalle nimmt alles zugleich wahr. Das Fließband, das sich links neben ihm bewegt, das Piepen der Metalldetektoren, die Fugen zwischen den Bodenfliesen, das Knistern der Stille. Gleich knallt es. Aber zuerst muss er mit seinem roten Zementballon, der auf seinen Schultern schwankt, auf die andere Seite gelangen. Kalle überlegt, ihn einfach hinüberzuwerfen. Über die Sicherheitsleute drüber, über den Metalldetektor bis in den Duty-Free-Bereich zu den Parfums und der Schokolade. Holger fasst ihm von hinten mit beiden Händen an die Schultern. Das gibt ihm einen kleinen Schub. Kalles Elefantenbeine stampfen vorwärts. Immer geradeaus, hört er Holger sagen, der zwar hinter ihm steht, aber doch ganz weit weg ist. Die Securitas-Angestellten sind sehr nachsichtig. Kalle darf sogar seine Schuhe anbehalten, bevor er durch das Stargate schreitet. Während der persönlichen Kontrolle macht die Sicherheitsfrau Witze, als stünde ein kleines Kind vor ihr und kein 1,90 Goliath samt seiner 130 Kilo. Kalle will lachen, doch er schnaubt nur laut durch die Nase und sprüht kalte Schweißtropfen auf ihren dunkelblauen Dienstpullover. Als Holger den platschnassen Kalle wieder vollgepackt hat, grummelt er sich dunkel durch den Duty-Free-Bereich. Geschafft, denkt Holger. Er sieht seinen Riesen langsam durch das Schlaraffenland wanken. Scheiß drauf, sagt Holger laut. Er singt es fast und die Leute drehen sich nach ihm um. Scheiß drauf, ruft er erneut. Lauter dieses Mal. Die Worte dringen in ihrer Bedeutung nicht durch Kalles Wattemauer, aber ihr Singsang tut es. Kalle-Party im Schädel. Bühnenbeleuchtung, Arm in Arm mit fremden Menschen. Alle kennen die Texte. Kalle bleibt stehen. Jetzt lächelt er. Es gibt einen Riesenknall. Scheiß drauf, donnert es durch den Duty-Free, ein Erdbeben von Gilsander bis zu Toblerone. In Kalles Kopf tanzen die Neuronen nur einmal im Jahr. Scheiß drauf.
So, also der Jürgen hat keine Zeit.
Oh nein.
Ist schade, aber man muss auch mit dem arbeiten, was man hat manchmal.
Ja, aber vielleicht hat der Gümmick Zeit.
Gümmick hat vielleicht...
Haben auch, Sie die Nummer vom Gümmick?
Ich habe die Nummer, es tut nichts zur Sache, was ich mit Herrn Gümmick zu tun habe, ja?
Wir
bitte werden Sie jetzt nicht privat, Sie sind total privat gerade.
Können Sie den anrufen vielleicht?
Ich bin völlig außer mir von Ihnen jetzt. Zuerst erzählen Sie mir was über Woodstock und jetzt soll ich den Gümmick anrufen.
Das war toll in Woodstock damals, wie ich mit Theodor... wie Adorno in Woodstock war und wie wir uns eine Weinschorle geteilt haben, weil ich musste ja noch fahren.
Herr Eisenbart, wir sind hier in unserer Kultursendung, ja? Und ich bin stinke sauer jetzt für Sie. Von Ihnen.
Aber ich
wegen Ihnen.
Ja, ich möchte ja nicht, dass Sie sauer sind.
Ja, schön. Jetzt erzählen Sie mir bitte mal was über Ekstase.
Ich könnte Ihnen noch was vorlesen, was ich recherchiert
ja,
habe.
Ja, danke, bitte.
Vodo.
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 Das ist der, der früher die...
der Donnergott.
Vodo?
Vodo.
Der Techniker, der immer nicht der immer zu spät kommt.
Das ist der Bodo.
Nein.
Ich meine den Wodan. Wodan.
Ja, eben, Wodan.
Ist der das?
Der Techniker, der bei mir immer mir noch irgendwelche zusätzlichen Datenpakete aufschwätzen will und mich immer anruft. Nicht wahr? Ich habe Internet zu Hause, ja. Ich will aber nicht mehr. Ich will nicht, dass der Voda dann immer anruft und mir dann immer noch ein Phone antreten will.
Ja, dann müssen Sie vielleicht den Provider wechseln.
Ja, aber wo soll ich denn hin?
Sie können da zur Deutschen Post. Die liefern doch sonst auch alles.
Ja, und was wollten Sie mir jetzt von Herrn Voda erklären?
Da steht Vodo. Fragezeichen.
Vodo.
Das müssen doch Sie wissen, was ich hier recherchiert habe.
Voodoo meinte ich, natürlich, selbstredend. So. Eine Praktik, die wir aus dem... Es ist eine Art auch schamanistische Praktik,
ja.
wo man Beschwörungen macht, nicht wahr? Man kann Tote...
Aus Trinidad
und Tobago. Die haben... zusammengesetzt, nicht wahr? Also die in Trinidad haben sich zusammengesetzt und haben besprochen, Leute, was können wir dann noch machen mit dieser Magie?
Ja.
Nicht wahr? Es war eine noch verzauberte Welt,
ja.
In der alles irgendwie belebt war, in der alles irgendwie auch geheimnisvoll ist.
Das ist ein interessantes Thema, ja. Da können wir mal eine Sendung dazu machen,
zum
Thema Magie.
Ja, das wäre eine Idee.
Das wäre doch mal eine Idee.
Ja. Wann machen wir das denn?
Nächstes Mal.
Ja, gute Idee. Machen wir. Ich bin nicht dabei. Aber jetzt lassen Sie uns noch kurz in den Voodoo.
Ja,
also,
was passiert
da denn? Der Voodoo-Priester, nicht wahr? Ja, der hat Zugriff zur anderes Welt, nicht wahr?
Ja.
Ja. Und der
Welt?
Nimmt zur anderes Welt.
Aber welches?
Ja, die andere. Und der nimmt sich dann Brokkoli, nicht wahr? Und stopft den. Und wenn er dann die Nadel in den Brokkoli steckt, dann müssen Sie sterben, Herr Eisenbart.
Das ist mir jetzt wirklich ein bisschen zu gruselig, was Sie da erzählen. Mhm. Ich glaube, das.
Aber jedenfalls Ekstase gehört da zum Repertoire wie Fisch zum Nordseemarkt. Nicht wahr? Zum Hamburger Fischmarkt. So gehört Voodoo zur Ekstase zum Voodoo. Da wird getanzt, nicht wahr? Da sind auch Trommeln dabei. Zimbeln,
ja.
Natürlich, die berühmten Zimbeln.
Die Zimbeln.
Und
aus dem Berghain.
Aus dem Berghain. Ich habe irgendwie so Kopfschmerzen heute. Das ist echt.
Oh. Ja.
Und dann wollen Sie was über Voodoo wissen. Was haben Sie denn noch auf Ihrem Zettel stehen? Jetzt haben wir Wodan.
Backenspiele.
Das hatten wir auch schon.
Nietzsche.
Nietzsche, das ist doch ein schönes
Was
Thema.
Was haben Sie sich dabei denn gedacht?
Ich denke, es geht um, wir gehen nochmal zurück zum Dionysos-Kult.
Ja, bitte.
Und der Dionysos-Kult, nicht wahr? Dionysos, die Schenkelgeburt, wie wir schon am Anfang hatten.
Warten Sie mal.
Ja?
Da gibt's doch mit dem, was Sie gerade gesagt haben, mit dem Voodoo.
Ja?
Da kann man doch mal überlegen. Das gibt's doch auch in Deutschland. Ja. Oder in, besser zu sagen, nicht in Deutschland, also in Tschechien.
Ja?
Wo es den Golem gibt.
Ja? Wo wollen Sie denn hinaus?
Wo man, das ist quasi der quasi, der Sachen macht, wenn man das zu ihm sagt. Das ist doch Voodoo.
Der Golem.
Der Golem.
Ja, der Golem, aber der hat mit Ekstase nun mal gar nichts am Hut.
Aber Sie haben Voodoo hingeschrieben.
Ja, schon. Ich,
das ist doch Voodoo.
Sie wollten doch jetzt über...
Aus dem Körper treten, wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht selber da rübergehen zu meinem Nachbarn und dem vors Auto treten, dann tritt man aus dem Körper heraus, macht quasi, lässt es quasi jemand anders machen. Das ist doch eine gute Idee. Wenn man den einfach, da schickt man den Golem rüber und er tritt gegen das Auto.
Eisenbad.
Oder gibt doch auch die Elixiere des Teufels.
Ja, die gibt's auch.
Die gibt's sind doch auch Voodoo.
Die sind auch Voodoo, ja.
Oder es gibt doch. Ja. Es gibt doch auch Mary Shelley.
Mary Shelley und es gibt Cherry.
Die macht doch auch Voodoo.
Ja, die machen alle Voodoo.
Was ist mit denen?
Die machen alle Voodoo.
Wollen wir über die reden?
Eisenbad, nein, wir wollen... Sie wollten über Nietzsche reden. Es gibt den,
über Nietzsche.
Es gibt das dionysische Prinzip und es gibt das apollonische Prinzip.
Ach so.
Und das eine ist Ekstase.
Ja.
Und das andere ist Fructade.
Fructose. Ich bin jetzt durch dieses dionysische Kuchenessen, ich kann gar nicht mehr klar denken jetzt.
Vielleicht,
ich weiß jetzt auch nicht.
Wir sind ein bisschen außer uns, kann das sein? Wir stehen neben uns.
Das kann echt sehr gut sein.
Da hilft nur Musik.
Thank you.
sehr, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt an dieser Stelle ein Produkt vorstellen, das ich selber schon geprüft habe. Aber jetzt sage ich mal den Namen, ich lese hier mal vor. Das Produkt heißt Eisin Volumen 1. Es ist ein Eisin und da finden Sie alle Texte vom letzten Jahr, die Sie hier hören konnten, können Sie jetzt nochmal angucken. Wenn Sie nicht so viel Geld haben, können Sie es sich ausleihen von einem guten Freund, der es gekauft hat. Wenn Sie jetzt das kaufen wollen, dann schreiben Sie eine E-Mail an eisenbartmeisendraht@gmx.de. Lassen Sie sich nicht durch Fälschungen täuschen. Nur das Eisin ist auch das echte Eisin. Eisin. Jetzt mit allen Texten vom ersten Halbjahr, vom letzten Jahr. Bitte kaufen Sie jetzt. Das war ein Produkthinweis von der Kultursendung Eisenbart und Meisendraht auf Radio Z. Jeden vierten Sonntag im Monat um 16 Uhr bei Radio Z. Und wenn Sie mal vielleicht anrufen, wenn Sie mal Zeit haben, können Sie mich auch mal anrufen. Oder mal vorbeikommen. Ich hätte Lust, dass ich vielleicht mal mit jemandem einen Tee trinken. Die Adresse finden Sie im Internet, also Kopernikusplatz. Kommen Sie doch mal vorbei. Und Sie haben schon lange nicht mehr vorbeigeschaut. Auf Wiedersehen. Da, Ihr Professor Eisenbart.
Die Leere erfüllt meinen Körper, nimmt Besitz, alle Serotonine verbraucht, hinausgeschossen ins ewige Licht, in Dunkelheit, in Strobo. Wochenenden in hellgrau glitzernd, bunte Murmeln umherrollend im Schatten, in dir, in mir. Heute alles leer, gestern alle voll, Abstürze tief. Haltestelle verpasst, der Zug fährt weiter, vielleicht immer weiter. Egal wohin. Einfach weg, raus, fort. Warum wohin? Rien ne va plus, and so on.
Sie sind ja Herr Eisenbart.
Ja, ich bin's.
Ah, ich habe Ihnen gesagt, das ist keine gute Idee, wenn Sie hier meinen Zettel klauen. Und ich stehe jetzt hier wieder da, wie der Ochs vom Kinde. Nicht wahr? Und... Ah. Also, wir machen jetzt nochmal Butter in die Fische hinein, Herr Eisenbart.
Ja.
Also, Ekstase.
Ja.
Ist ja auch mit den Drachees, nicht wahr? Sie haben bunte Drachees, die heißen so.
Die wir damals...
Wie unser Thema zufällig. Ja. Ich weiß nicht, warum die so heißen wie unser Thema, aber sie haben was. Sie haben wohl ein Geheimnis, das sie vor uns verbergen.
Geheimnis,
Jetzt... Herr Eisenbart, es hilft nichts, wenn Sie im Radio hier hampeln. Das ist nicht dienlich. Erzählen Sie doch mal bitte mit Drogen, was gibt es denn da?
Ja, also das wollte ich noch mal sagen.
Ja.
Das ist ganz gefährlich.
Mhm.
Liebe Kinder, wenn ihr einmal Drogen irgendwo seht, dann nehmt die nicht in den Mund.
Mhm.
Weil das kann dazu führen, dass man sich an Sachen nicht mehr so erinnert oder stirbt sogar.
Und liebe Kinder, wenn ihr Drogen seht und die aus Versehen in den Mund genommen habt, also sprich solche Ekstasepillen, dann bitte nicht Auto fahren. Das wäre auch ganz wichtig.
Das wäre ganz wichtig,
weil dann fährt man nämlich...
Man vergisst immer Sachen, man vergisst zum Beispiel, wo man hinfahren
kann. Richtig. Und dann steht,
oder stirbt.
Oder man, ja, zum Beispiel.
Wir haben damals natürlich in Woodstock Exzessivdrogen genommen.
Ja, jetzt auf einmal oder was? Was haben Sie denn Tolles genommen, Herr Eisenbart? Was haben Sie in Woodstock in Wiesbaden? Was haben Sie da genommen?
Also Sie wissen, ich bin ein leidenschaftlicher Raucher.
Mhm.
Ich rauche wirklich sehr gerne.
Ja.
Sie haben mir es ja hier verboten im Studio, aber damals, da waren wir noch frei und da hat uns noch niemand verboten, im Studio zu rauchen. Das war noch eine andere Zeit, ja, die leider vorbei ist.
In Wiesbaden.
Seitdem bei Woodstock.
Ja.
Warum sagen Sie immer Wiesbaden? Woodstock war in Wiesbaden.
Ach so, war Woodstock in Wiesbaden, ja? Wie groß war denn das Festivalgelände ungefähr?
Naja, das war halt so ein Zelt, so ein Festzelt.
Ein Festzelt?
Ja.
Mhm. Mit Blaskapelle drin.
Und nachmittags war ein Alleinunterhalt. Also es waren zwei. Es waren, glaube ich, Brüder, so wie die ausgeschaut haben.
Mhm.
Waren zwei Brüder.
Wie hießen die?
Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich den Namen vergessen habe.
Kurz zusammengefasst, Ihre Erfahrung in Woodstock vor 50 Jahren, nicht wahr? Sie in Wiesbaden mit einem Gefährt, mit Gepäckträger.
Mit dem Auto.
Mit Auto, mit Gepäckträger und Sattel. Sind Sie nach Wiesbaden gefahren, haben sich eine Blaskapelle angehört mit zwei Alleinunterhaltern. Und dann hat das Festzelt, also im Festzelt, und dann haben die Menschen da getanzt und später korpuliert oder was? Das war das war Woodstock für Sie oder wie?
Für mich und Theodor W. Adorno.
Und natürlich Theodor W. Adorno, der auch Pfeife rauchend auf ihrem Sattel saß.
Mhm. Auf dem Gepäckträger.
Auf dem Gepäckträger in Wiesbaden.
Und wir hatten zu wenig noch eingekauft, deswegen haben wir unser ganzes Geld dann dort gelassen.
Mhm. Und Sie haben dann Steine verkauft.
Die hatte ich vorher eingetauscht, meine schönsten Steine.
Mhm. Okay, alles klar. Dankeschön für diesen Einblick in Woodstock. Vor 50 Jahren groß gefeiert jetzt. Und wir kommen langsam Richtung.
Das können Sie gar nicht mehr nachvollziehen, wie das war.
Das kann ich, nein.
Da haben alle auf den Tischen getanzt und Blaskapelle hat die größten Hits gespielt.
Sehr schön.
Wir haben geschunkelt und haben uns sind uns in den Armen gelegen, Theo und ich.
Ja.
Sie mit Ihrer jungen Generation, Sie kennen das gar nicht mehr, Sie in Ihrem Berghain.
Wir hören jetzt eine These, wollte ich sagen, das stimmt aber gar nicht. Wir hören einen Text, keine These, kein Temperament, kein Titel, doch, die Titel wahrscheinlich schon. Brigitte Hallbauer hat uns was geschickt.
Oh ja.
Eine gute Autorin, mit ja, guten
aus Text, Berlin.
Aus Berlin.
Aus dem Berghain.
Aus dem Berghain heraus gesendet, nicht wahr? Von daher hören wir jetzt einen Text. Brigitte Hallbauer, bitteschön.
Pfeifen und gucken. Schreibt man gucken groß? Egal. Pfeifen und gucken. Und immer tiefer. Pfeifen und gucken. Ganz entspannt beim Pfeifen und gucken. Ganz ruhig. Gucken mit G, nicht K. G ist entspannt. Briefkasten. Gucken und pfeifen. Oh je, ganz ruhig. Der Briefkasten. Ebenfalls ganz entspannt im Hier und Jetzt. Der Briefkasten wird leer, ganz leer. Nix ist drin, außer pfeifen und gucken. Mit G wie Gummi. Noch ein bisschen tiefer. Ja, pfeifen und gucken. Pfeifen die Elster und gucken wie Hans in den Briefkasten. Gucken die Elster. Jetzt reicht's aber. Gucken, fragt jemand. Ganz da. Pfeifen, Gucken, Briefkasten, im Hier und Jetzt tief einatmen und wieder aus. Die ganzen Geschichten ausatmen und dann wieder pfeifen, gucken, pfeifen, Teekessel, Lokomotive, Alarmanlage, guck, guck, was noch pfeift, der Star, die Elster, die Lunge, oh Gott, guck nicht, der Briefkasten, an der Straßenecke steht er und guckt tief hinab in den Abgrund der Städte, worin die Elstern pfeifen, Orgelpfeifen, es gucken die Geister von den Friedhöfen, Straßenecke, was guckt der Geist und pfeift, Herrgott, pfeift. Ich bin ganz ruhig und guck, wie es pfeift, so Straßenecke, wo man gucken und pfeifen kann, wenn man steht, haha. Die Harfe hat viele Saiten an den Straßenecken des Himmels. Herrgott, hören Sie auf zu pfeifen, gucken Sie nicht so blöd, ich bin kein Schlachtvieh. Ach, das ganze Backwerk an den Straßenecken, mein Herz, es stolpert und fällt. Du musst wieder anfangen, das Ding, die Runde. Mein Herz pfeift und guckt dumm aus der Wäsche an den Straßenecken und auch die scharfen Kanten, die es hat. Autsch! Da bröckeln die Straßenecken am Herz. Mein Herz! Mein Herz! Ein Arzt! Mein Herz! Mein Herz! Mein Herz! Verloren! Pfeift! Guckt, ein Loch drin. Oh Gott.
So, Herr Eisenbart, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich fand, es war eine unglaublich schlechte Sendung.
Es war eine tolle Sendung.
Es war eine furchtbare Sendung.
Wir haben über Ekstase geredet, über Sachen, über Festivals.
Ja, ja. Und wir haben ganz viel nicht gesagt. Wir haben zum Beispiel nicht gesagt, was die Ekstase ausmacht. Nicht wahr?
Ja, was macht denn die Ekstase aus?
Das will ich jetzt nicht sagen. Es soll ein Geheimnis, es gibt auch, also gute Kunst soll immer ein kleines Geheimnis bleiben. Das ist mein Credo.
Ja.
Aber schauen Sie doch bitte nochmal kurz auf den Zettel, überfliegen Sie doch bitte mal kurz meine Recherchen, was wir vergessen haben.
Ja, das ist Ihre Recherche, von Wikipedia ausgedruckt. Ganz toll, Frau Meisendrath. Eine Sammelbezeichnung für besonders intensive psychische Ausnahmezustände, die einer Trance ähneln. Über Trance haben wir gar nicht
über geredet. Trance müssen wir noch sprechen, Herr Eisenbart. Ja. Trance ist ja französisch.
Ja.
Und bedeutet Trans, oder? Also wenn man
Transzendenz.
Ja, Transzendenz. Wenn man hinübergeht, Transzedere.
Transkedere.
Transkedere. War Goethe ein Transer?
Zumindest hat er über Dinge zum Teil geschrieben, die, wenn man die liest, dann könnte man sich denken, dass er in Trance war, weil da geht es um Engel und Teufel und sowieso.
Ja, erzählen Sie doch mal.
Also zum Beispiel in Faust 2, da gibt es ein Mandelbäumchen, das redet.
Mhm.
Oder es gibt einen kleinen Zwerg, einen kleinen Zwergmenschen, der
alles klein.
Der irgendwie rausgeklont wurde. Es kommen Putten und reden und sagen, hier, der zweite Teil ist nie so gut wie der erste, zum Beispiel, sagen die.
Ja, ja, ja. Man sagt ja auch, Faust 2 ist nur eine Zumutung für alle Beteiligten, nicht wahr?
Oder zum Beispiel der Erlkönig.
Mhm.
Das ist ja auch so eine Sagengestalt. Das sieht man ja nicht.
Ja, und er weiß es auch. Also
und er hat es gesehen,
ja, ja.
Goethe.
Goethe hat es gesehen.
Der war in der Ekstase. Er hat den Erlkönig
Schreibekstase vielleicht
getroffen.
Okay, er hat den Erlkönig getroffen und ihn gefragt,
soll ich mal dich groß herausbringen, soll ich dich promoten.
Und dann hat der Erlkönig gesagt...
Danke, ich habe schon einen Agenten. Mhm. Und dann hat der Goethe gesagt, okay, das war das. Das war okay. Die Geschichte. Hat aber trotzdem was über ihn geschrieben.
Ja, Herr Eisenbart. So,
ich habe noch eine Frage. Waren Sie mal so richtig ekstatisch?
Ja, ich war ekstatisch.
Sie sind dazu in der Lage, ekstatisch zu sein, Frau Meisendrath.
Ja, sicher, natürlich. Sichi, sichi, Brudi.
Aber jetzt erzählen Sie doch mal. Da bin ich jetzt aber gespannt.
Also, ich war in Nanga Parbat.
Ja.
Ja, da war ich im Gebirge.
Ja.
Und habe einen alten Menschen getroffen.
Ja, wie alt?
Ja, so 100 oder so.
Ja.
Der hat Tee getrunken und mir auch was angeboten von diesem Gebräu.
Ja.
Und das war so nett.
Ja.
Also das war so nett. Der hat so schön mit mir geplaudert über...
Wie war der Tee?
Der Tee war lecker. Ja. Und es hat irgendwie einfach alles gestückt. Ich am Nanga Parbat, nicht wahr?
Ja.
Mit meinem Rucksack. Damals war ich noch Vertreterin. Da hatte ich Staubsauger dabei.
Ja.
Und habe dem alten Herrn einen schönen Abend gemacht. Nicht wahr?
Schneesauger.
Nein, es war ein normaler Staubsauger, aber der hat funktioniert bei ihm in der Hütte. Haben wir gesaugt, den ganzen Abend lang gesaugt, dass sich die Balken bogen, nicht wahr?
Ja.
Und es hat irgendwie, es war ein so schöner Abend, habe ich mich echt ekstatisch gefühlt. Und dann bin ich rausgegangen, dann hat man ja auch diese Höhenluft.
Aus sich selber.
Aus mir selber, in den Nanga Parbat, auf den drauf. Und es hat alles gestimmt. Und dann ist die Luft ja auch so dünn, dass das Gehirn mit Sauerstoff unterversorgt ist. Und dann bin ich da noch ein bisschen gewesen und habe einfach die Luft genossen. Und das war ekstatisch. Nicht wahr?
Hatten Sie da keine Angst?
Ja, nee, der Mann war ja da. Der hat mich ja beschützt vor Unwidrigkeiten.
Achso, Sie können sie nicht selber beschützen.
Ach, doch, ich hatte ja Staubsauger dabei. Damit die konnte man auch als Waffe benutzen.
Ja.
Ich habe dann so Staubsauger, es gab einen Angriff eines Bergtigers, nicht wahr? Da war ich auch alleine, aber ich hatte keine Angst, ich hatte ja meinen Staubsauger dabei.
Toll.
Ich habe zwei Röhren Staubsauger, so mit, Sie kennen die Röhren vom Staubsauger,
ja,
die sind
Röhren.
Aus Metall. Und in der Mitte sind so Plastik-Schläuche.
Ja.
Die habe ich genommen und habe damit so, ich habe das mal in einem Bruce Lee-Film gesehen, ich habe dann so herumgefuchtelt mit den Röhren und dann hat der Tiger gesagt, gnädige Frau, so einer bin ich nicht und ist dann wieder gegangen. Und das war
Wissen
der
Sie was?
Bergtiger in Nanga Parbat.
Mich würde wirklich interessieren, was in dem Tee war. Haben wir noch einen Text?
Wir haben noch einen Text. Leo Fischer.
Das weiß ich nicht, ob der seinen Text noch fertig gekriegt hat. Ansonsten hören Sie jetzt.
Michael Schmidt?
Ja, zum Beispiel.
Sehen Sie?
Also es gibt Leute, die wissen gar nicht, was das ist, eine Ekstase. Eine Ekstase, oder wie sie das nennt, ist denen alles andere als geläufig. Den Herrn Wulser zum Beispiel, den kennen Sie doch, oder?
Wen?
Den Professor oben in der 12 Quadratmeter Wohnung, direkt unterm Dach. Also, ekstatisch ist der nie gewesen. Auch nicht bei seinen Kriminalfällen. Dabei sind seine Kriminalfälle derart spannend gewesen, dass es den normalen Menschen wundert, dass der Professor Wulser dabei nie ekstatisch geworden ist. Kein einziges Mal. Sogar da nicht, wie er damals mit seiner Mauser den Hund von Baskerville erschossen hat.
Ach, erzähl's doch keinen Schmarrn. Den Hund von Baskerville erschossen mit der Mauser. Also, da hört sie so auf.
Na, wirklich? Das hat ihm sogar eine ganze Stange Geld gekostet, der Hund von Baskerville. Nachher beim Tierpräparator.
So, das war dann...
Ja, das war die Sendung, ne?
Mhm. Über Ekstase.
Ding.
Und wir haben es geschafft, oder?
Ja.
Jetzt Schluss, die
also
Zeit ist rum.
Ist wirklich... ich freue mich, Frau Meisendrath.
Und wissen Sie, was das Beste ist? Wir haben ja nächsten Monat ein verwandtes Thema. Dann wird es genauso spannend wie diesen Monat.
Da freue ich mich richtig drauf.
Ja. Ja, ja. Das wird schön. Magie ist das Thema übrigens.
Toll.
Mhm. Und wenn jetzt irgendwie...
Haben Sie sich das ausgedacht?
Ich glaube schon, ja. Allerdings schon vor vielen Jahren habe ich mir das schon ausgedacht, Maki. Das ist eine Erfindung von mir.
Es sind eigentlich zwei Themen, die zu nah beieinander sind. Wir eigentlich versuchen schon. Ja eigentlich immer eine schöne Mischung zu machen.
Ja,
das war auf jeden Fall die Sendung über...
Ja. Und man kann auch sagen...
Ekstase.
Ja, genau. Also und wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, wenn Sie das nochmal hören wollen...
Können Sie das machen.
Ja, können Sie es machen. Naja, dann beehren Sie uns bald lieber wieder. Viel Tschüss. Und ich muss mich jetzt auch wirklich erstmal ausruhen ein bisschen. Das war jetzt so anstrengend.
Ja. Ich glaube, ich mache noch einen Kaffee. Wollen Sie auch einen Kaffee?
Nee, ich schlafe jetzt gleich hier. Wir haben jetzt die neue Couch in der Redaktion mit dem Nagelbett.
Ja, die schwarze Couch, die sieht wirklich wunderschön aus.
Mhm, schick hat man so jetzt.
Ja, ich gerate außer mir bei dieser Farbe.
Mhm. Schwarz, ist das Ihre Farbe?
Ekstase pur.
Ekstase pur.
Es war kein gutes Thema. Na gut, ich muss dann auch los.
Ja, ich auch.
Stimmt. Sie können noch ein bisschen Bass üben, aber ich muss jetzt wirklich gehen. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Hier, Ihr Stimmgerät. Ja, dann sehen wir uns nächsten Monat, oder?
Ja, muss sein. Wir haben ja dieses Ding hier. Am Laufen.
Jetzt werden wir es nicht mehr nutzen.
Nee. Es muss auch manchmal wirklich Stopp sein.
Noch bist du nicht fort aus meinen Träumen. Noch hallt die Stimme. Erscheint das Gesicht, der Weg, wir unter den Bäumen der Alleen, auf verschiedenen Seiten des Flusses schlafend, ein paar Straßen voneinander entfernt, im Herbst, im Taxi, erst murmelnd, dann ein wenig still, zwischen Schachpartie und schwarzem Meer, während der Wagen rollt, in der Nacht. Schließlich wird es ein Patt, und du wirst dich durch meine Träume ziehen, sporadisch, nicht viel sagen, aber da wird etwas sein. Eine Umarmung, wie immer, ein Abschied, und ich, zwischen den Gleisen, Rolltreppen, Dunst und Waggons, die Biegung der Pferde wie die der Bahn. Ein uneingelöstes Wiedersehen in deinem, meinem Blick. Da ist noch das Bier zwischen uns und der Stuhl und die Stimmen der anderen, die vorbeirauschen wie Autos. Es regnet, das Theater knurrt. Hier war mal was. Hier spielten andere Stücke. Wir reden über Wein und dir flirrt immer noch die Angst in den Augen. Ich stelle mir vor, wie du durchs Fenster türmst oder über das Parterre. Was an mir mag es wohl sein, das dich in die Flucht treibt und immer wieder zum Anschauen zwingt? Und doch. Trink noch eins. Bleib noch für ein halbes Stündchen, sagst du. Etappen der Scheu. Wovor? Mit einem Lächeln dazwischen. Im Laub sitzt die Hoffnung vergraben und raschelt, morst, dass es sie noch gibt, dass es noch blühen muss, atmen, aus dem Versteck heraus. Und der Einsatz auf Glück, auch mal gewinnen, statt nur zu verlieren. Wir zünden die Stille an mit Blicken. Und ich locke dich wie ein Straßenhund aus der Reserve. Weißt du, Frisch und Pasternak's Chivago und Hemingways Mann am Meer? Ein wenig Vertrauen, ein wenig, bevor es schneit und dann der Schnee schmilzt und alles vorüberzieht und wird wie immer. Leuchtet das Nikotin am Ende unserer Münde auf, in der satten Dunkelheit der Straßen. Ich hebe die Hand zum Abschiedsgruß an, in der Bahn, mit einer Nasenspitze voll Regen und rolle davon, der Nacht entgegen. Nachtschatten.
So, hier, hier den Stuhl noch von...
Nein, Frau, der Berg ist schon sehr hoch. Ah, und das alles auf meinem... Haben Sie da...
Spüren Sie, haben Sie wie da, die Energie in Sie hineinfließt. Moment, der Stuhl...
Ah, nein, nicht noch ein Stuhl. Oh, Moment, der drückt ja die...
Und den alte... Frau, die Dachlatte.
Frau Malibu, es reicht jetzt.
Hier, ich habe hier noch hier die alte Schubkarre.
Nein, ich habe eine Schubkarre auf meinen Rücken. Nein, au! Au, sind Sie verrückt geworden, Sie, die Übeltäterin. Hier, sind das Fischdosen, die Sie da oben noch platziert haben? Die schneiden mir gerade so ins Fleisch hinein. Mir hängt schon so ein bisschen, Haut hier seitlich drunter. Aua! Und das soll jetzt ziemlich
Ja. Sehr gut. Sehr, ja. Oh ja. Merken Sie, wie es in Sie hinein, Ekstasis, das ist echte Ekstasis. Das macht 80 Euro.
Na gut. Das war ja wohl wirklich eine lustige und aber auch informative Sendung, nicht wahr? Übrigens, kennen Sie schon unsere Homepage eisenbadmeisendraht.de? Nein? Naja, also dort finden Sie all die ganzen Texte der letzten Sendungen zum Nachlesen und Nachhören und Rumstöbern. Sie finden auch alle Hintergrundinformationen zu unseren AutorInnen. Das ist doch super, oder? Und Sie finden da auch die nächsten Sendungsthemen. Wenn Sie zum Beispiel Autorin sind und sagen, ich habe da noch einen Text eingeweckt in meiner Vorratskammer stehen, der ist ja noch gut, das hält sich ja auch, dann heften Sie diesen einfach an eine Mail an die Adresse eisenbadmeisendraht@gmx.de und wir basteln das dann hinein in unsere nächste Sendung. Außerdem können Sie uns besuchen auf Facebook und Instagram oder uns zum Beispiel auf iTunes ein kleines Review hinterlassen, nicht wahr? Und wenn Sie uns im Radio hören wollen, dann tunen Sie doch im Nürnberger Raum einfach die 95.8 jeden vierten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr ein. Ja, jetzt kann ich Ihnen nur einen... sicheren Nachhauseweg wünschen, kommen Sie gut heim, denken Sie noch ein kleines bisschen vielleicht nach zu Hause, wenn Sie da sind und behalten Sie uns in guten Erinnerungen. Wenn wir uns dann nächsten Monat wiederhören, das wäre wirklich eine große Freude für die ganze Redaktion. Man könnte sagen, es wäre ein inneres Blumenpflücken für uns. Vielen Dank.